Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker. Der tägliche Podcast vom Abendblatt.
Liebe Podcast-Freunde, willkommen an diesem Sonnabend und meinem letzten Podcast für das Hamburger Abendblatt. Wie Sie gestern schon hören konnten, ich gehe zurück zum Radio. Für diese letzte gemeinsame Folge habe ich aber noch mal sehr viel aufgefahren. Ich habe mit Thomas Frankenfeld, dem ehemaligen Leiter des Ressorts Außenpolitik des Hamburger Abendblatts und heutigem Autor, über den Nahostkonflikt gesprochen. Wir beleuchten Hintergründe, blicken auf mehrere tausend Jahre Geschichte und analysieren die heutige Situation und die Geschehnisse nach dem 7. Oktober. Matthias Iken und ich widmen uns heute zum letzten Mal den drei Umschlägen. Passend zur EM steht diesmal der Fußball im Mittelpunkt. Zwei Stunden haben wir also noch gemeinsam und ich freue mich, diese gemeinsam mit Ihnen zu verbringen. Wie immer verspreche ich Ihnen, es lohnt sich. Diesmal ganz besonders. Wir starten jetzt.
Wir nehmen uns heute Zeit bei Hamburg am Morgen. Hier ist das Interview der Woche.
Es ist sicherlich einer der kompliziertesten Konflikte weltweit. Der Nahostkonflikt spaltet Gesellschaften, er sorgt für Streit, für Hass und er kann auch Wahlen beeinflussen und sogar entscheiden. Es gibt wohl wenige Menschen, die keine Meinung zu dem Konflikt und den Ereignissen haben. Gerade auch nach den Ereignissen des 7. Oktobers und dem darauffolgenden Krieg im Gazastreifen. Wir wollen uns in der heutigen Folge von Hamburg am Morgen versuchen, dem Konflikt sachlich zu nähern. Und wir wollen versuchen, die Hintergründe und die Geschichte hinter dem Konflikt besser zu verstehen. Dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, der die Region und den Konflikt kennt wie kaum jemand sonst und der zu den profiliertesten Experten des Nahostkonflikts gehört. Bei mir ist heute der deutsche Journalist, Diplom-Politologe und ehemaliger Leiter des Ressorts Außenpolitik und gleichzeitig Chefautor des Hamburger Abendblatts, Thomas Frankenfeld. Moin, Thomas.
Moin.
Thomas, wir wissen wahrscheinlich beide, einfache Antworten wird es heute nicht geben.
Nein, absolut nicht. Nicht bei diesem Konflikt.
Aber ich glaube, bevor wir anfangen, darüber zu sprechen, muss man so ein paar Sachen klar machen oder muss sie einfach vorausstellen. Und das ist, das Existenzrecht Israels ist für uns beide Staatsräson, ist für uns beide unangreifbar.
Das ist richtig und es ergibt sich ja auch aus der Geschichte. Ich meine, es hat jüdische Staaten, jüdische Königreiche in dieser Region gegeben. Ein Palästinenserstaat hat es zum Beispiel nie gegeben. Das bedeutet nicht, dass es keinen geben darf, aber es bedeutet, dass die Juden ein Existenzrecht haben. Ich meine, man muss sehr weit in die Geschichte zurückgehen. Das geht 3.000, 4.000 Jahre zurück, als sich dort also jüdische zunächst Stadtstaaten, Fürstentümer gebildet haben. Es gab dort ein Volk der Kanaaniter. Die kennen wir, das ist ja ein biblischer Name praktisch, die kennen wir unter einem anderen Namen, das sind nämlich die Phönizier. Und diese Phönizier wurden praktisch ergänzt durch halbnomadische Stämme, die vom judäischen Bergland herunterkamen, die sich dann miteinander vermischt haben, ihre Kultur und Religion hat sich später dann verschränkt, das waren die Hebräer. Und dann entstand letzten Endes das, was wir heute unter hebräischen, jüdischen Königreichen kennen. Also wir gehen hier wirklich tausende Jahre zurück. Das Problem dabei ist, dass das Ganze natürlich sehr stark religiös aufgeladen ist. Also man begegnet natürlich in Israel Juden, die sagen, worüber streiten wir eigentlich? Gott hat uns dieses Land Kanaan damals geschenkt. Wenn man dann fragt, wann genau war denn das, kommen die also und sagen, das ist über 3000 Jahre her. Dann ist man natürlich ein bisschen sprachlos, weil wir gewohnt sind, nach anderen Kategorien so etwas zu entscheiden. Aber das spielt dann eben auch dabei eine Rolle.
Und ganz wichtig ist, glaube ich, auch zu sagen, es gibt natürlich diesen geschichtlichen Hintergrund der jüdischen Staaten, die es in dieser Region gab. Aber der Antisemitismus ist ja eigentlich fast schon genauso alt, wenn man sich das anguckt.
Der Antisemitismus ist fast genauso alt. Also auch der Konflikt mit den Palästinensern übrigens. Es gab dann ein Volk der Philister, mit dem also diese hebräischen Stadtstaaten und dann später hebräische Königreiche also sehr böse aneinander geraten sind. Und wir kennen aus der Bibel Kampf zwischen David und Goliath. David war ein Hebräer und Goliath war ein Philister. Und das Wort Palästinenser und Philister sind also historisch miteinander verwandt. Also so alt ist im Grunde der Gegensatz schon.
Wir haben es eben schon angesprochen, die Staatsgründung Israels 1948. Was hat dazu geführt? Was waren so die Hintergründe, dass man gesagt hat, jetzt ist das
der Staat Israel, der jüdische Staat?
Also man muss ein bisschen ausholen. Die Römer haben ja diese Region erobert. Es gab die Provinz Judäa. Es gab immer wieder Aufstände gegen die römische Macht. Das ist nachher so die Zeit Jesus, Pontius Pilatus und so weiter. Und der römische Kaiser Hadrian hatte irgendwann so die Nase voll von diesem aufmüpfigen Volk, dass er seine Legion in Marsch gesetzt hat, 70 nach Christus, hat Jerusalem praktisch zerstören lassen, hat den Tempel niederreißen lassen, die Sachen alle wegschleppen lassen. Und, was vergessen wird, man heute gar nicht mehr weiß, er hat zehntausende Juden entlang der Ausfallstraßen von und nach Jerusalem kreuzigen lassen. Das hat dazu geführt, dass praktisch das Zentrum, das Herz, das religiöse und machtpolitische Herz des Judenstaates vernichtet war. Die haben sich in alle Richtungen zerstreut. Es sind nur wenige da geblieben. Die sind dann also später noch ums Leben gekommen. Aber es hat spätestens im 19. Jahrhundert hat es eine sehr starke Bewegung gegeben, ausgelöst auch durch Pogrome in Russland, dass man im Grunde in die alte Heimat wieder zurück will. Und dann fingen an, die Juden aus Osteuropa nach Israel praktisch, das es nicht gab, aber in den Nahen Osten nach Palästina zurückzureisen. Das waren die sogenannten Aliyas, also diese Einwanderungswellen. Und es kam dann zu Konflikten mit den dort inzwischen lebenden Arabern. Die Juden haben gesagt, das ist unser altes Land, wir wollen zurück. Die Araber haben gesagt, aber jetzt leben wir hier. Das ist klar, beide hatten mehr oder weniger recht. Es kam zu Konflikten. Inzwischen nach 400 Jahren Zugehörigkeit zum Osmanischen Reich gehörte Palästina zum Einflussbereich der Briten. Also die hatten die Mandatshoheit, hatten die Mandatsherrschaft über diese Gegend und haben versucht, dort irgendwie Boden gut zu machen, ausgleichend zu wirken. Das hat nicht geklappt. Es gab 1937, gab es das erste Mal einen Vorschlag für eine Zwei-Staaten-Lösung. Die Briten haben die Peel-Kommission ins Leben gerufen, die hat sich das angeguckt und hat dann festgestellt, es müsse einen jüdischen und einen arabischen Staat geben, einen großen arabischen, einen ganz kleinen jüdischen, und es überraschend niemanden, die Araber haben abgelehnt. So entstand gewissermaßen also der Wunsch nach einem eigenen Staat, der wurde sehr stark. Dann, ich glaube, 1897 oder sowas, wurde der durch Theodor Herzl, ein österreichisch-ungarischer Schriftsteller, der ein Buch geschrieben hat, wo es um die Schaffung eines Judenstaates geht. Dies wurde ein Bestseller, natürlich vor allen Dingen unter den Juden in der Diaspora, also in der weltweiten Zerstreutheit der Juden. Und das wurde dann so konkret, dass sich die Briten damit auseinandergesetzt haben. Es gab dann nachher den Vorschlag des britischen Außenministers Lord Balfour, der sagte also, London sei durchaus bereit, eine Heimstatt für die Juden, einen jüdischen Staat zu schaffen. Und dann nahm die Geschichte Fahrt auf.
Es gibt, bevor wir jetzt auf die Staatsgründung Israel gucken, es gibt gerade auch bei Twitter oder heute X, wie es heißt, immer wieder eine Karte, die sagt, wieso gibt's Israel überhaupt? Es hieß doch Palästina. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, was man dazu sagen muss, das ist ja der Name der Region einfach. Es ist ja kein Richtig. Staat Palästina. Das hast du ja eben gesagt, ja. Den gab es nie.
Nein, es gab den Namen Palästina, der übrigens sehr, sehr alt ist. Der ist tausende Jahre alt in seinen Ursprüngen. Ich glaube, es ist assyrisch oder irgendwas, Palastu. Oder so gab es jedenfalls also schon Wortschöpfungen für diese Region, die sehr, sehr alt sind. Und es gibt eine berühmte Äußerung auch auf Video von Golda Meir, der kämpferischen israelischen Premierministerin, die sagte, sie habe lange Zeit einen palästinensischen Pass besessen. Also es gab keinen palästinensischen Staat, aber die Bewohner dieser Region waren Palästinenser. Das waren übrigens dann auch die Juden und die Christen, die in dieser Region lebten. Und die Jüdin Golda Meir hatte einen palästinensischen Pass und war Palästinenserin.
1948 Staatsgründung Israel. Direkt danach begann dann der erste israelische arabische Krieg. Also etwas, was sich ja durch diese Geschichte zieht seit der Staatsgründung. Immer wieder Kriege, immer wieder Konflikte in dieser Region. Diese Konflikte sind aber nicht erst seit der Staatsgründung Israel da unten, sondern man könnte sagen, diese Region war ja wirklich, oder anders gefragt, war diese Region mal wirklich lange friedlich?
also nicht zwischen Juden und Arabern, also mit dem Zuzug in den verschiedenen Alias, diesen Einwanderungsbewegungen, wuchs natürlich der Druck auf die Araber, die dort lebten. Und es gab also dann schon sehr früh wechselseitige Pogrome und Massaker. Das war letzten Endes der Grund, warum die Briten ihr Völkerbundsmandat, nachher war es ja die UNO, Nachfolger, zurückgegeben haben, weil sie nicht mehr klargekommen sind damit. Es gab verheerende Anschläge von beiden Seiten, auch auf die Briten, wie beispielsweise also auf dieses Hotel, das von jüdischen Extremisten in die Luft gesprengt wurde, in Jerusalem mit vielen Toten, über 90 Toten. Und die Briten haben sich dann irgendwann zurückgezogen. Also das war weit vor der Staatsgründung nachher. Übrigens haben die Juden oder die Israelis haben sich das sehr genau angeguckt und haben gesagt, okay, dann und dann endet das britische Mandat, nämlich 48 zu einem bestimmten Zeitpunkt, und dann sollte bitte der Staat bestehen, denn andernfalls würden also die Araber natürlich sofort Maßnahmen ergreifen. Also das war der Punkt, weshalb man diesen Tag gewählt hat, weil bis dahin noch die Mandatsregierung galt und danach nicht mehr. Also man hat den Staat unter Zeitdruck ausgerufen. Und am nächsten Tag griffen also die Armeen mehrerer Staaten an. Und diese Kriege, die es immer wieder gegeben hat, mehrere Jahre gegen Israel, sind letzten Endes immer mit dem gleichen Ergebnis geendet, dass Israel nämlich seine Gegner geschlagen hat. Wobei, ich erinnere mich, dass 1973 bei diesem Krieg wurden die Israelis ja böse auf den linken Fuß erwischt. Und es sah so aus, als würden also die Araber nach Israel eindringen können. Und ich erinnere mich daran, dass später berichtet wurde, dass die israelischen Atombomber mit laufenden Motoren auf dem Rollfeld gestanden haben. Für den Fall, dass man also direkt nach Tel Aviv oder Jerusalem oder sowas dann eindringen würde und sozusagen einen zweiten Holocaust auslösen.
Wenn wir uns das Staatsgebiet, die Karte Israels angucken, dann ist es ja nicht so, dass 1948 der heutige Staat Israel in dieser Form so existiert hat, sondern erklär uns doch mal bitte, wie kam es zum jetzigen Staatsgebiet Israels?
Das Ganze ist auch eine Todsünde, eine Ursünde des Westens, die Grenzen in dieser Region schon sehr frühzeitig, im Grunde schon also vor dem Ersten Weltkrieg, per Lineal festgelegt haben. Und zwar waren das damals ein britischer Beamter, Herr Sykes, ein französischer, Herr Picot, die also, ich glaube 1915, sich hingesetzt haben und haben einfach per Lineal Linien durch den Nahen Osten gezogen. Und dieses sogenannte Sykes-Picot-Abkommen hat dann später im Grunde also die Grenzen festgelegt verschiedener Staaten. Es ist aus diesem Sykes-Picot-Abkommen letztlich entstanden Israel, Jordanien, der Irak, Syrien und so weiter. Diese ganzen Länder, Staaten sind aufgrund dieser Grenzziehung entstanden. Und so ähnlich war das also auch bei Israel.
Wenn wir uns die israelische Bevölkerung angucken und die Zeit von der Staatsgründung bis heute, geprägt von vielen Kriegen, von zwei Intifadas, wobei wir müssen jetzt wahrscheinlich einmal bitte erklären, was Intifadas sind.
Also die beiden Intifadas waren, das Wort bedeutet auch so viel wie die Aufstand, waren einfach Aufstände, Revolten der Palästinenser in Israel beziehungsweise also in den besetzten Gebieten. Und da ging es eben um die Besatzung. Man kann sich lange darüber streiten, wie hart oder wie unmenschlich die Besatzung ist, die die Israelis machen, oder ob man damit leben kann. Jedenfalls haben sich die Palästinenser also mindestens zweimal sehr gewalttätig dagegen erhoben. Und beim zweiten Mal war es eben so, dass der israelische Premierminister Ariel Sharon auf den Tempelberg gegangen ist, was er nicht hätte tun sollen, was einfach nicht in Ordnung war. Und das hat dann also die zweite Intifada ausgelöst.
Aber wenn man sich diese ganzen Sachen anguckt, die Bevölkerung dieses Landes, man kann ja schon fast sagen, erleiden musste, dann frage ich mich wirklich, wieso ist dieses Land eine so starke liberale Demokratie geworden? Weil eigentlich neigen Länder, die so unter Druck stehen, ja dazu, eher autoritär zu werden, starke Herrscher zu wählen, die einen beschützen. Und Israel, muss man ja sagen, ist, was die Rechte von Minderheiten angeht, auch was die Rechte von Arabern angeht, was die Demokratie angeht, das fortschrittlichste Land in dieser Region und einer der fortschrittlichsten in der Welt. Oder siehst du das anders?
Nee, das sehe ich nicht anders. Also es ist auch so, dass dieses relativ kleine Land natürlich technologisch ganz weit vorne ist. Ich habe da das letzte Mal in Israel war, habe ich eine Firma besucht, die beispielsweise Exoskelette hergestellt hat für Leute, die gelähmt sind. Das ist irre. So ein Teil sitzt auf dem Stuhl, man setzt sich da drauf, man wird praktisch da reingeschnallt, steht auf und läuft in der Gegend herum. Das ist also Hightech vom allerfeinsten, was dort hergestellt wird. Ich habe natürlich auch die Frage gestellt, kann sowas militärisch genutzt werden? Da war natürlich Schweigen am Tisch, aber klar kann es das und es wird es auch. Aber diese Dinger, die ich dort mir angeguckt habe, dienten tatsächlich dazu, Querschnittsgelähmte wieder zum Laufen zu bringen, was tatsächlich funktioniert. Also auf verschiedenen Gebieten, man muss nur dran denken, dass die Bundeswehr israelische Drohnen kauft, die auch in der Technologie ganz weit vorne sind. Das Problem bei der israelischen Bevölkerung ist, dass die Ultraorthodoxen, die streng Religiösen, die bei weitem nicht so tolerant sind, wesentlich mehr Kinder haben als die anderen, dass sie allmählich ihren Anteil in der Bevölkerung sehr stark erhöhen und dass die tatsächlich andere Vorstellungen haben, die stark an ultrareligiösen Geschichten also sich orientieren. Das sehe ich als Problem für die Zukunft von Israel. Das Land selber es gibt ja sozusagen zwei Sorten von Juden, die eingewandert sind, zwei Gruppen von Juden, nämlich einmal die Juden aus Osteuropa und die Juden aus sozusagen Westeuropa wie Spanien, Portugal und so weiter. Und die haben zum Teil auch unterschiedliche Erfahrungen gehabt, unterschiedliche Vorstellungen. Aber letzten Endes haben eigentlich die ganzen Juden, die dorthin geflohen sind, auch nach dem Holocaust, sag mal, europäische Traditionen, auch europäische politische Traditionen mit eingebracht. Also nicht asiatische oder jetzt babylonische oder sonst was von Traditionen, sondern wirklich europäische Traditionen. Deswegen überrascht das nicht so sehr, dass sie sich danach orientiert haben. In der Tat, also Israel ist eine Demokratie. Israel hat Fehler, wie viele andere Länder auch, auch sicherlich in politischer Hinsicht, aber die Aussage, die man immer wieder liest, dass es die einzige Demokratie, die einzige echte Demokratie im Nahen Osten ist, würde ich trotz aller Fehler und trotz aller persönlicher Fehler von Netanyahu weiterhin unterschreiben. Es ist das einzige Land, in dem es wirklich also per Opposition auch einen Regierungswechsel geben kann, nicht, per Wahlen und so weiter, in dem es abgesehen von bestimmten Beschränkungen durch das Militär eine freie Presse gibt. Und ähnliche Dinge. Das haben wir sonst in der ganzen Region in diesem Ausmaß überhaupt nicht.
Und man muss ja zum Beispiel auch sagen, als jetzt, wir werden noch über Netanyahu später reden, aber jetzt ein kurzer Einwurf, als der Angriff auf die Justiz, wie es ja vielerfach beschrieben wurde, ein Justizgesetz über uns, das wir uns noch unterhalten können, da hat man ja auch gesehen, welche Kraft diese Gesellschaft entfalten kann, über Wochen gigantische Demonstrationen in den Städten des Landes.
Ja, absolut. Also Netanyahu ist in weiten Teilen Israels ausgesprochen unbeliebt, aber er kann sich natürlich auf sehr mächtige und sehr umtriebige Teile der israelischen Gesellschaft stützen, die eben rechtskonservativ sind. Da sind natürlich Gestalten dabei, die wir in unserer Politik nicht dulden würden, weil sie Aussagen machen, die einfach faschistoid sind. Das muss man einfach so sagen, rassistisch sind.
Da reden wir, lass uns da gleich noch drüber reden. Lass uns jetzt einmal, wir haben jetzt über die israelischen Player geredet, jetzt lass uns einmal auf die palästinensischen Player kommen. Es ist ja nicht so, dass es die Palästinenser gibt. Ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges, was man den Hörerinnen und Hörern auch klar machen muss. Es gibt auch nicht die Führung der Palästinenser.
Nee. So.
Sondern es gibt zwei uns sehr bekannte Gruppen, mit denen wir jetzt ja mal anfangen können, und zwar einmal die Hamas und einmal die Fatah.
Richtig. Also das sind die beiden Hauptgruppen. Es gibt natürlich noch mehr, aber es gibt vor allen Dingen, also ich sag mal, eine schweigende Mehrheit von Palästinensern, die natürlich unglaublich die Schnauze voll haben von diesen ständigen Kriegen und dem Hin und Her. Dann gibt es die alteingesessene Fatah, des früheren PLO-Chefs und dann später auch palästinensischen
PLO, bitte einmal für die, die es nicht wissen.
Ja, das ist also Palestine Liberation Organization. Das ist praktisch also die Urform palästinensischen Widerstands, eine Befreiungsbewegung, die Jahrzehnte alt ist und die also lange Zeit geführt wurde von dem verstorbenen Yasser Arafat, der eine sehr umstrittene Gestalt war, aber damals uneingeschränkter und unangefochtener Führer der Palästinenser. Diese Fatah hat lange Zeit, also ähnlich wie die Hamas, praktisch als Existenzrecht die Vernichtung des Staates Israel auch auf den Fahnen oder in der Charta gehabt. Darüber können wir uns ja gleich noch unterhalten, also bei der Hamas. Aber die Fatah hat inzwischen davon Abstand genommen. Das bedeutet nicht, dass die Führer, die jetzt in der Fatah sind, tatsächlich also Israel gerne haben. Davon kann, glaube ich, keine Rede sein. Aber es steht zumindest nicht mehr offiziell in deren Charta, dass also Voraussetzung für alles die Vernichtung des Staates Israel ist. Das ist bei der Hamas ja ganz anders. Und dann gibt es die sehr viel dynamischere Hamas. Das Wort bedeutet so viel wie Eifer oder Anstrengung. Und wichtig ist natürlich, dass die Hamas eine pro-iranische Bewegung ist. Allerdings, und das kompliziert die Sache wieder ein bisschen, sie ist sunnitisch, die Hamas ist sunnitisch, arabisch, während ihre Verbündeten im Norden Israels, im Libanon, von der Hisbollah, die ja können darüber reden, es droht ja jetzt ein Zwei-Franken-Krieg. Das heißt, der läuft ja schon eine ganze Weile, ist aber noch nicht voll ausgebrochen. Die Hisbollah ist eine schiitische Organisation, die ebenfalls vom Iran finanziert, ausgerüstet und letztlich auch gesteuert wird. Stärker noch als die Hamas. Also bei den Palästinensern gibt es zumindest also diese beiden großen Gruppen. Es gibt noch kleinere Terrororganisationen, die hier nicht die große Rolle spielen, Dschihad Islami und so weiter. Aber die sind sich ja dann in die Haare gekommen. Und
vielleicht einmal kurz zur Erklärung vorher. Es gibt ja kein zusammenhängendes Palästinensergebiet, sondern die Fatah herrscht im sogenannten Westjordanland,
ja,
und die Hamas im Gazastreifen. Und dazwischen, wenn man sich das so ein bisschen bildlich vorstellt, ist der Staat Israel. Und dann, richtig, sagtest du gerade, sind die sich in die Haare gekommen. Das ist, glaube ich, jetzt der wichtige
Punkt. Ja, also das Westjordanland, das sind eben die berühmten besetzten Gebiete, die inzwischen also völlig zersiedelt sind durch jüdische Siedlungen. Das ist natürlich noch ein weiterer Punkt. Und der Gazastreifen, der ursprünglich mal also zu Ägypten gehört hat, ist ja von Israel zurückgegeben worden. Und dann hat sich dort die Hamas breit gemacht. Ursprünglich gab es auch die Fatah da noch, aber die sind sich in die Haare gekommen. Ein reiner Machtkampf innerhalb der Palästinenser, den die Fatah verloren hat. Es sind viele Fatah-Palästinenser dabei ums Leben gekommen bei diesen Auseinandersetzungen. Und die Hamas hat dann die Macht übernommen. Und seitdem, das ist ja fast 10 Jahre, nee, länger her, hat es keine Wahlen mehr gegeben. Was war es, 2006?
Ich glaube.
Jedenfalls hat es also keine Wahlen im Gazastreifen mehr gegeben. Übrigens eine Anmerkung noch dazu: wenn uns die Palästinenser leid tun, dann ist das alles richtig. Aber sie haben die Hamas gewählt damals, als sie noch wählen konnten. Sie haben die Hamas an die Macht gewählt im Gazastreifen, wohl wissend, dass in der Charta und einfach das Existenzrecht, in der Charta der Hamas.
Setz bitte nochmal bei wohl wissend an.
Achso,
dann kann ich das besser schreiben.
Die Palästinenser haben im Gazastreifen haben die Hamas an die Macht gewählt, wohl wissend, dass die Hamas in ihrer Charta, das ist ihr Daseinszweck, die Vernichtung des Staates Israel fordert und auch die Tötung so vieler Juden, übrigens nicht nur in Israel, sondern weltweit, wie es nur irgend geht. Trotzdem haben sie gewählt, was sicherlich die meisten Palästinenser inzwischen so bereuen.
Wenn man sich die PLO, manche sagen ja auch die palästinensische Autonomiebehörde, also so ein bisschen die, ja, Regierung der Palästinenser oder die anerkannte Regierung, muss man ja eher sagen, da hat die Fatah noch die Macht und da muss man sich dann auch über Mahmoud Abbas unterhalten, inzwischen 87-jähriger Führer dieser Fatah und damit auch Vorsitzender der PLO, der ja auch umstritten ist. Was kannst du uns zu dem erzählen?
Naja, die ganze palästinensische Führung ist umstritten. Also Mahmoud Abbas ist ein glühender Antisemit, der auch ein Holocaust-Leugner. Das allein sollte schon eigentlich reichen, um ihn distanziert zu sehen. Aber das Problem bei der Palästinenserführung ist einfach die unglaubliche Korruption. Und das ist einer der Gründe, weshalb die Leute zur Hamas übergelaufen sind. Die Hamas ist eine sehr rigide, islamistische Organisation, sondern etwas weniger, in Teilen jedenfalls, also etwas weniger korrupt, so schien es zumindest. Inzwischen hat sich das Bild gewandelt, aber die Palästinenser haben gedacht, diese unglaubliche Korruption, Selbstbereicherung und so weiter, der Fatah-Führung, die immer wieder Gelder veruntreut und so weiter, Hilfsgelder, da nehmen wir dann lieber eine Organisation, die uns doch, wie soll ich sagen, religiös und strikter daherkommt. Vielleicht fahren wir damit besser. Was allerdings nicht der Fall ist, denn wir wissen, dass die Führer der Hamas, die größtenteils im Ausland leben, auf milliardenschweren Konten sitzen dort. Und das sind eben auch Hilfsgelder, die dorthin geflossen sind. Und das sind vor allen Dingen Gelder aus dem Iran und Saudi-Arabien und so weiter.
Die Hamas ist eine Terrororganisation. Ich glaube, da sind wir uns einig. Aber trotzdem müssen wir darüber sprechen, dass sie ja auch die Verwalter oder die Regierung dieses Gazastreifens ist. Wie kannst du uns diesen Gazastreifen mal näher bringen?
Der Gazastreifen ist im Grunde ist das ein
wirklich ein Streifen, das muss man ja sagen, der ist ja gar nicht groß.
Nee, er ist nicht groß und er ist im Grunde böse gesagt ein riesiges Gefangenenlager und man kann also auf jeden Fall sagen, also ein riesiges Flüchtlingslager. Er ist sehr stark abgeriegelt, wenn man also sich das anguckt, daran entlang fährt, da sind riesige Zäune. Ich habe selber gesehen, wie dort schwer bewaffnete, praktisch Jeeps, die aber Drohnen sind, die ferngesteuert sind, auf denen oben Maschinengewehr montiert ist, vollgestopft mit Elektronik, die registrieren mit Kameras und mit akustischen Sensoren jedes Geräusch und alles und können sofort ferngesteuert das Feuer eröffnen. Ist ein paar Jahre her, dass ich mir das angeguckt habe. Ich nehme an, das ist heute nicht anders. Und die Israelis haben dort, also am Drahtseil, haben über dem Gazastreifen Fesselballons mit Kameras bestückt, sodass sie weit in den Gazastreifen reingucken können. Das Ganze ist natürlich wirklich ein riesiges Flüchtlings- und teilweise Gefangenenlager. Aber man darf eines nicht vergessen, bei der Bitterkeit und bei der Hitze dieses ganzen Krieges. Ich habe mir diese Städte dort, israelischen Städte wie Ashkelon und sowas, Sderot, angeguckt, wo also die Kindergärten, Schulen, all sowas, Universitäten, alles ist verbunkert und alles hat die Kindergärten, da sind so kleine, die sind so lustig bemalt, das sind so kleine Iglos, die stehen auf den Spielplätzen rum, kleine lustige Iglos. Aber wenn also dann mal wieder eine Warnung kommt, man hat etwa 7 Sekunden Zeit, wenn aus dem Gazastreifen eine Rakete kommt, dann gibt es einen Alarm über die Lautsprecher, Farbe Rot, Farbe Rot. Und dann muss sich jeder sofort in Sicherheit bringen und die Kindergärtnerin scheuchen ihre kleinen Schützlinge also in diese Unterstände rein, weil es dann also irgendwo reinschlägt. Und das geht natürlich seit vielen, vielen Jahren geht das so. Die Israelis sind das gewohnt in all dem Schrecken. Und ich habe an einer Stelle gestanden vor einer Hochschule dort, einer Universität, und habe mir die angeguckt, irgendwas fiel mir da architektonisch auf, wie man sagte, das obere Stockwerk ist fake, das ist ein gigantisches Betondach, weil hier immer Raketen einschlagen. Und ich habe an einer Stelle gestanden, da war eine kleine Plakette, glaube ich, oder sowas, und genau an der Stelle ein Student zerrissen wurde von einer Rakete. Also das geht dort ständig und trägt natürlich mit dazu bei, dass die Wut der Israelis also auf die Hamas natürlich immer weiter gewachsen ist.
Du hast gerade schon einen Nachbarn mit Ägypten erwähnt. Und das ist etwas, wenn wir jetzt nochmal auf diesen Gazastreifen, auf diesen Konflikt in dieser Region schauen, etwas, was mich immer beschäftigt. Auf den Staat Israel vor allem verbal, aber auch kriegerisch einschlagen, das können die Nachbarn alle sehr gut. Aber die Aufnahme von den Palästinensern aus dieser Region fällt denen ja teilweise schwer, oder sehe ich das falsch?
Nein, das hat den Grund, dass die Palästinenser, die kommen ja immer in den Genuss, also verbaler Solidarität, das ist ja ganz klar, dass die ausgesprochen unbeliebt sind in der arabischen Welt. Und das hat natürlich auch seine Gründe, weil sie überall dort, wo sie Fuß gefasst haben in den Ländern, sofort versucht haben, also machtpolitisch etwas zu werden. Und das Schlimmste war damals in Jordanien. Da sind also mehrere, ich glaube 450.000 oder sowas Palästinenser, sind aufgenommen worden vom damaligen König Hussein. Und denen ging es eigentlich ganz gut. Und dann haben sie versucht, das Land zu übernehmen. Es kam zu Massakern an jordanischen Polizisten. Es ist nachher in der Folge auch der jordanische Ministerpräsident ermordet worden. Es hat Anschläge auf König Hussein gegeben. Und dann ist dem der Geduldsfaden gerissen. Und er hat also, da gab es den berühmten Schwarzen September. Er hat seine Armee gegen die Palästinenser geschickt. Es gab furchtbare Kämpfe, buchstäblich einen Bürgerkrieg. Und er hat sie aus dem Land geworfen. Die aus Jordanien geflohen sind, haben praktisch das Gleiche dann im Libanon versucht und haben im Grunde den Bürgerkrieg mit ausgelöst. Sie sind nach Kuwait, haben sich in Kuwait gesammelt, und als Saddam Hussein Kuwait damals angegriffen hat, was ja dann den ersten Golfkrieg ausgelöst hat, haben sie sich auf die Seite von Saddam Hussein geschlagen. Sie haben also sich in Ägypten, haben sie sich mit den Moslembrüdern, die ja an die Macht gekommen sind mal, aber dann vom Militär weggeputscht sind, weil sie sich unmöglich benommen haben. Sie haben sich mit denen solidarisch erklärt und ähnliche Dinge. Also sie haben leider in der gesamten arabischen Welt sich Feinde gemacht. Und deswegen ist es so, dass also beispielsweise Ägypten hat zum Beispiel, also der ägyptische, muss man ja sagen, Diktator, er ist ja alles andere als ein Demokrat, General Sisi, der hat zum Beispiel die Versorgungstunnel der Hamas zwischen dem Gazastreifen und Ägypten sprengen lassen und füllen lassen, weil er ums Verrecken nicht wollte, dass die also auf diese Weise in das Land eindringen.
Er möchte auch die Grenze nicht auf. Er hätte ja die Palästinenser jetzt aus dem Gazastreifen nach Ägypten gehen lassen
können. Ja, natürlich, genau das hat er. Und das sind die Gründe, weil diese ganzen Staaten in der Region diese Erfahrung gemacht haben mit den Palästinensern. Das soll uns nicht daran hindern, um Gottes Willen, also wirklich zu sagen, es ist entsetzlich, was dort passiert, im Moment im Gazastreifen, dass einem das bewegt. Aber es ist eben es gibt eben nicht schwarz und weiß in der Gegend, sondern es sind alles Graustufen.
Wir sprechen jetzt über die Person, wenn wir uns jetzt dem aktuellen Konflikt nähern, über die Person, die in diesem Konflikt, glaube ich, zentral ist, und das ist der aktuelle israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, der inzwischen zum fünften Mal, also seit Ende der 90er, immer wieder Ministerpräsident wurde. Nicht so wie bei uns, man tritt ab und tritt nicht mehr an, sondern der immer wieder. Du kennst ihn sehr gut. Erklär uns doch einmal diesen Politiker und den Menschen Benjamin Netanyahu.
Dass Netanyahu militärische Lösungen sucht, ist natürlich nicht ganz überraschend, weil er war selber Elitesoldat. Er war auch in dieser Eliteeinheit Sayeret Matkal, sowas ähnliches wie KSK. Sein Bruder Jonathan war ein Kommandeur bei Sayeret Matkal und ist damals in der Befreiungsaktion in Uganda, Entebbe, die Befreiung von diesem gekaperten Flugzeug. Er ist der Einzige, der damals ums Leben gekommen ist. Er gilt also in Israel als Kriegsheld. Netanyahu wurde sehr stark beeinflusst durch seinen Vater Benzion. Benzion Netanyahu war ein Hochschullehrer, ein Professor für jüdische Geschichte. Er war praktisch ein Nationalist, muss man schon sagen, ein glühender Nationalist, der eben seinen Sohn sehr stark beeinflusst hat. Er hat, Benjamin Netanyahu hat also an israelischen und amerikanischen Universitäten gelehrt. Und er hat also Sachen gesagt wie, der Araber ist der geborene Feind der Juden. Der Araber befindet sich in, kann nur leben praktisch in einem fortwährenden Kampf. Und dabei ist es ihm egal, welche Verluste er erleidet. Er macht immer weiter und immer weiter. Was nachher praktisch dazu führt, dass man mit ihm keine Abkommen schließen kann, das wird nichts. Ne? Das endet nur in Mord und Totschlag. Also das ist letzten Endes die grundlegende Einstellung zu den Arabern gewesen von Benjamin Netanyahus Vater und so. Naja, und der aktuelle Hintergrund, warum er unbedingt diesen Krieg so führt, ist, dass solange wir eine solche Kriegssituation in Israel haben, wird man sicherlich nicht auf die Idee kommen zu sagen, ja, wir machen jetzt mal mitten im Krieg Neuwahlen und dann gucken wir mal, wie es ausgeht. Denn die muss er fürchten. Er ist nicht sehr beliebt.
Und er steht, man muss ja auch immer sagen, er steht auch unter Korruptionsverdacht.
Er steht unter Korruptionsverdacht. Er steht unter Verdacht, massiv Geschenke und alle möglichen Sachen angenommen zu haben. Man findet im Internet die Aussage eines ungenannten Milliardärs, der einem Kollegen, einem anderen reichen Mann geraten hat, du, wenn du mit Netanyahu zu tun hast, wenn du zu ihm gehst, vergiss nicht reichhaltige Geschenke, sonst kannst du gleich wieder nach Hause fahren. Eine besondere Rolle spielt sicherlich auch seine Frau Sarah, die in Israel unglaublich unbeliebt ist, die also sicherlich an Reichtum, Geschenken und solchen Dingen also sehr stark interessiert ist. Und natürlich, solange man wechselt nicht in einer Nation mitten im Krieg den Führer, der praktisch die Armee und alles führt, das macht man in der Regel nicht. Und deswegen, solange der Krieg läuft, ist Netanyahu relativ sicher auf seinem Posten. Wenn der Krieg auf die eine oder andere Weise beigelegt wird, dann wird der politische Druck auf Netanyahu ungeheuer und es wird Wahlen geben und er wird aus dem Amt und dann verliert er seine Immunität und es kann sein, dass der Mann in den Knast geht aufgrund der Vorwürfe, die man gegen ihn erhebt.
Wenn wir auf die israelische Regierung gucken, dann muss man ja dazu sagen, wenn wir auf unser eigenes Land gucken, Deutschland ist ja relativ leicht zu regieren. Also eine Dreierkoalition ist für uns was Besonderes. In Israel ist die politische Landschaft sehr zerklüftet. Und das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass die israelische Bevölkerung sehr zerklüftet ist. Bevor wir jetzt über die israelische Bevölkerung reden, lass uns einen Blick auf das Kabinett von Benjamin Netanyahu werfen und da insbesondere natürlich auf diese ultrarechten, ultrareligiösen Kreise. Und da sicherlich auch ganz klar zu nennen ist ein Itamar Ben-Gvir, der eine herausragende Rolle in dieser Regierung hat. Was kannst du uns dazu sagen?
Also es gibt zwei Leute, die herausragen. Den einen hast du gerade genannt. Das ist der Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir. Der steht im Grunde also ideologisch einem Mann nahe, der wirklich extrem, das war Meir Kahane, der wurde 1990 in Manhattan ermordet. Das war ein extrem rechter und rassistischer Mensch und er steht diesem Mann nahe.
Um das einmal kurz einzuordnen, was es heißt, dieses Extreme. Für diesen Itamar Ben-Gvir könnte man doch sagen, unser AfD ist ein Kasperverein, ein Kindergartenverein. So rechts ist der, oder sehe ich das falsch?
Nein, das ist richtig. Es ist vollkommen richtig. Also er hat beispielsweise hat Netanyahu selber, der ja nun alles andere als linksliberal ist, hat noch im Februar 2021 gesagt, dass Ben-Gvir absolut ungeeignet sei für irgendeinen Ministerposten. Und er hat ihm leider dann also einen Posten gegeben, der für nationale Sicherheit, der also wie eine Spinne dann im Netz sitzt. Ben-Gvir hat kurz vor der Ermordung des sehr beliebten Ministerpräsidenten Yitzhak Rabin gesagt, den werden wir drankriegen. Er hat als Jurist eine Reihe von jüdischen Terroristen vertreten, die zum Teil Kinder lebendig verbrannt haben von Palästinensern und ähnlichen Dinge. Also er hat Positionen, die eigentlich für einen solchen Staat, wie Israel es ist, völlig inakzeptabel sind. Und er fordert grundsätzlich also die Palästinenser umzusiedeln. Also irgendwo anders hin, aber bitte nicht in dieser Region.
Das kommt ja aus diesen ultrareligiösen Kreisen sehr oft. Da müssen wir jetzt mit dem Panzer einfach rein, die müssen alle weg und dann erobern wir das und machen überall unsere Siedlungen. Du hattest noch eine zweite Person erwähnt eben.
Ja, und das ist das ist normal. Die zweite Person ist der Finanzminister Bezalel Smotrich, geboren auf den Golanhöhen. Er sagt also, es gäbe überhaupt kein palästinensisches Volk, so mehr oder weniger, das seien nur irgendwelche dahergelaufene, deswegen gäbe es auch überhaupt keine Notwendigkeit, also einen palästinensischen Staat für sie einzurichten. Und er hat gesagt, es gäbe für die Palästinenser drei Möglichkeiten. Das eine ist, raus aus Israel, nimmt die Beine in die Hand, verlasst das Land. Zweite Möglichkeit, als minderwertige und minderberechtigte Ausländer in Israel zu leben. Und die dritte Möglichkeit ist, Widerstand zu leisten gegen Israel. Und dann wüsste die israelische Armee, was zu tun sei. Man hat ihn dann nach dieser Äußerung gefragt, bedeutet das, dass sie vielleicht auch Frauen und Kinder ausrotten wollen? Und da hat er nur begrenzt gesagt, Krieg ist Krieg. Also das ist so die israelische Presse hat damals geschrieben, er lasse den Palästinensern nur die Wahl zwischen ethnischer Säuberung, Apartheid und Völkermord. Nicht? Also das ist immerhin ein wichtiger Minister in der Regierung. Und allein diese beiden haben schon gewaltigen Einfluss. Und Benjamin Netanyahu sieht dagegen aus, also wie ein linksliberaler Grüner.
Aber warum sind die in dieser Regierung? Das ist halt etwas, was ich mich gefragt habe. Ist Benjamin Netanyahu so verzweifelt, diese Regierung hinzukriegen, dass er solche Gestalten da reinnimmt? Anders kann man die ja nicht bezeichnen.
Ja, absolut. Er ist absolut verzweifelt, weil er anders also die Machtverhältnisse nicht hinbekommt. Also die mit den liberaleren Kräften in Israel funktioniert das nicht. Die will er nicht und die wollen ihn nicht. Also hat er jetzt eine Koalition aus ultrareligiösen und ultrarechten zusammengezimmert. Und er hat sozusagen da also Geister gerufen, die er jetzt nicht mehr los wird. Ne?
Und das bringt uns nämlich, diese beiden Geistergestalten oder wie man sie auch immer benennt, bringt uns ja auch zum Thema der israelischen Bevölkerung. Weil die israelische Bevölkerung, so liberal diese Demokratie ist, zurzeit, du hast es vorhin schon erwähnt, ist ja auch gefährdet durch genau diese Position, weil die werden ja gewählt. Also die werden ja auch genug Leute in Israel haben, die sagen, ja, wunderbar, weg mit denen. Was ist da los in der israelischen Bevölkerung? Was kannst du uns dazu sagen?
Ja, Israel ist sicherlich nicht einheitlich. Also alleine schon die Städte, wenn man sich Tel Aviv oder Haifa anguckt, das sind ja eigentlich europäische Städte, da wird gelebt und Party gemacht und am Strand und so weiter, wenn man da ist. Das ist genauso, als wenn man in irgendeiner lebhaften europäischen Stadt ist, während es in Jerusalem anders ist. Und man hat dann immer so gesagt, also in Jerusalem wird gebetet und gearbeitet, in Tel Aviv wird gelebt. Alleine schon daher gibt es also sehr starke Unterschiede. Ja, und es gibt natürlich die ganz modernen Israelis und es gibt Israelis, und davon eben eine ganze Menge, die sich allein dem Glauben verhaftet zeigen. Und wie gesagt, was die Palästinenserfrage anbelangt, da komme ich nochmal auf diese Sachen zurück, die dann eben sagen, Gott hat uns dieses Land geschenkt und machen darunter einen Strich. Da gibt es dann auch keine Diskussion mehr. Worüber soll ich diskutieren? Wenn Gott mir sagt, nimm dieses Land in Besitz, es ist dann mein Geschenk an dich. Das ist dann das Ende der Fahnenstange. Da kann man also sicherlich nicht mehr weiter darüber reden. Es ist ja eine interessante Entwicklung, gerade heute passiert, dass also der oberste Gerichtshof in Israel entschieden hat, dass die ultraorthodoxen Wehrdienst leisten müssen.
Eine riesenlange Diskussion, müssen wir dazu sagen, genau, seit Jahrzehnten wird richtig, diese Diskussion geführt.
Genau. Ja, also man hat diese Bevölkerungsgruppe jahrzehntelang mit dem Wehrdienst in Ruhe gelassen, obwohl Israel ja in manchen Situationen und Kriegen also durchaus Menschen gebraucht hatte mit der Waffe in der Hand. Man hat Rücksicht genommen, aber inzwischen ist der politische Druck doch gewachsen und jetzt hat das oberste Gericht nachgezogen und hat gesagt, nee, die müssen auch. Das wiederum, wenn Netanyahu dem folgt Und jetzt diesen Menschen Aufrufe zukommen lässt, dass sie sich melden sollen oder dass sie eingegliedert werden, Wehrdienst. Dies wird eine Zerreißprobe für seine Regierung darstellen. Denn er hat ja ultrareligiöse Parteien und Gruppierungen in seiner Regierung, die überhaupt nicht daran interessiert sind, dass diese Leute zum Wehrdienst gehen. Ne?
Vielleicht sollte man auch einmal dieses Ultraorthodoxe oder dieses sehr, sehr Religiöse erklären. Das ist wirklich so, dass die zum Beispiel am Sabbat, am Ruhetag, nichts machen. Es gibt Vorrichtungen, weil die keine elektrischen Geräte benutzen dürfen. Es gibt Vorrichtungen, die für die das Licht anmachen und solche Sachen, weil sie es nicht von alleine machen dürfen.
Ja, es gibt ja in Jerusalem diesen Stadtteil Nea Shearim, der auch ziemlich, wo man nicht so richtig gerne dann reingeht, das wollen die dann überhaupt nicht. Aber die leben praktisch ein rein gottesfürchtiges Leben. Sie sind letzten Endes wie strengstgläubige Mönche, kann man fast sagen, leben die und gestalten so ihr Leben. Und für sie ist das Besondere, dass es den Staat Israel eigentlich gar nicht geben darf, weil es nur eine Autorität gibt und das ist Gott. Und insofern ist es im Grunde also vor der Wiederkehr eines Messias oder Gottes auf Erden oder so, ist es eines praktisch der Einrichtung eines Gottesstaates, ist es im Grunde also unstatthaft, einen Staat zu gründen, den Menschen selber bestimmen. Das ist im Grunde nicht statthaft.
Und jetzt ist es ja nicht so, dass das nur eine kleine Gruppe ist, die so ein bisschen am Rand steht. Die haben für sich gesehen einen riesigen Vorteil. Die kriegen unglaublich viele Kinder. Du hattest das vorhin schon gesagt. Das bedroht ja diese liberale Gesellschaft Israels einfach durch die schiere Masse.
Naja, die liberale Gesellschaft Israels eben, wie gesagt, in Haifa oder in Tel Aviv ist natürlich ähnlich strukturiert wie wir. Viele haben keine Kinder oder sie haben wenige Kinder, weil sie Berufe haben oder sonst wie Interessen und so weiter und das irgendwie dann nicht in die Lebensplanung passt, während das also bei den Orthodoxen ganz anders aussieht. Und da verschieben sich so ganz allmählich die Prozentzahlen zugunsten streng religiöser und orthodoxer, was für die Zukunft Israels nichts Gutes verheißt, wenn deren Einfluss immer stärker wird. Denn die sind ja auch alles andere als tolerant. Die sind ja politisch, religiös, überhaupt nicht tolerant, mit denen ist ja nicht zu verhandeln.
Und bevor wir jetzt auf den Konflikt und auf den aktuellen Konflikt kommen, müssen wir noch auf ein Thema gucken, und das ist die sogenannte Siedlungspolitik. Das ist ein riesiger Streitpunkt, nicht nur unter Palästinensern und Israelis, sondern ja weltweit. Die beiden Herren, die wir eben erwähnt haben, sind ja große Fans davon, und baut doch einfach überall Siedlungen. Was ist gemeint, wenn man von dieser Siedlungspolitik spricht?
Also von der Siedlungspolitik spricht man in Bezug auf Dörfer, Wohnungen, eben auch Siedlungen, die gebaut werden auf palästinensischem Gebiet, nicht auf Gebiet, das offiziell nach dem Völkerrecht Israel gehört, sondern beispielsweise in dem erwähnten Westjordanland. Dieses Gebiet gehört Israel völkerrechtlich nicht, muss man klar sagen. Und trotzdem haben sie ja die Gewalt über dieses Gebiet und sie bauen dort, die Israelis bauen dort. Sie vertreiben auch Palästinenser aus dem Land. Da werden nicht selten Menschen vertrieben, die also seit Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten auf diesem Gebiet also schon siedeln. Die werden da rausgescheucht und dann ziehen dort in die Häuser, ziehen dort also Israelis ein. Beziehungsweise es werden moderne Siedlungen gebaut, die, wenn man sie sich mal anguckt auf Luftaufnahmen, die haben alle einen Festungscharakter. Die sind alle so ein bisschen rund gebaut, also wie alte Burgen. Also die sind auch durchaus dazu gedacht, dass man sie verteidigen kann. Die Siedler, die dort leben, sind auch in der Regel schwer bewaffnet, sind zum Teil also Angehörige der Veteranen, Reservisten der Armee. Alles andere als irgendwie nachgiebig oder politisch tolerant. Und es kommt ganz häufig zu Zusammenstößen, die tödlich für die Palästinenser ausgehen in der Regel. Dies ist völkerrechtlich nicht in Ordnung. Man ist sich international auch einig, übrigens auch hier die Bundesregierung oder die amerikanische Regierung, dass dies völkerrechtswidrig ist. Der Plan dahinter ist ein ganz einfacher. Da sind ja eben auch die konservativen beziehungsweise Rechtsausleger in Israel wie Netanyahu, die dies immer wieder auch gegen den Widerstand der USA betreiben. ist es ganz einfach. Wenn man nur das mögliche Staatsgebiet eines, also des Palästinenserstaates, vollständig zersiedelt mit jüdischen Siedlungen, ist im Grunde das Managen eines einheitlichen Palästinenserstaates nicht mehr möglich. Und das, diesen Punkt haben wir längst erreicht. Wenn Sie sich die Karte, wenn man sich die Karte nochmal, wenn man sich die Karte anguckt, dann stellt man fest, dass praktisch an strategischen Stellen überall sich diese Zersiedlungen durch jüdische Siedler finden. Also das Verwalten eines Palästinenserstaates ist jetzt schon praktisch nicht mehr möglich.
Wir reden gleich noch darüber, weil wir ja noch auf die Zwei-Staaten-Lösung zu sprechen kommen. Lass uns jetzt auf den 7. Oktober letzten Jahres zu sprechen kommen. Ein riesiger Einschnitt, nicht nur für den Staat Israel, sondern für Jüdinnen und Juden weltweit. Ein sehr guter Freund von mir lebt in London, ist ursprünglich aus Tel Aviv, ist ein sehr liberaler Jude, der dort Architektur studiert. Und ich habe ihn dann gefragt, was ist da los? Und er hat mir dann irgendwann, als wir uns gesehen haben, diese WhatsApp-Nachrichten gezeigt, wo einfach gesagt wurde, seid ihr am Leben? Etwas, das wir uns gar nicht vorstellen können. Wie hast du diesen 7. Oktober erlebt?
Ich habe zunächst auch nicht begriffen nach den ersten Meldungen, also welchen Umfang das hat und was das bedeutet. Das wurde mir dann nachher klar. Und ich habe mich dann hingesetzt und habe gelesen und auch geguckt im Fernsehen, in den Medien, was ich darüber kriegen kann, und habe dann ein paar Tage später, als die Videoaufzeichnungen freigegeben waren, war ja so, dass viele von den rund 3000 Hamas-Bewaffneten, die also auf israelisches Staatsgebiet gedrungen sind, dass die praktisch so Kameras getragen hatten und das Ganze gefilmt hatten. Von denen, die gefangen genommen wurden oder erschossen wurden von Israelis, hat man die Kameras ja gefunden und konnte das rekonstruieren. Ich habe mir das angeguckt, das, was erreichbar war, und habe irgendwann da gesessen, mir liefen die Tränen runter, weil ich glaube, dass viele Menschen in Deutschland, die dann hören, gesehen haben, okay, da hat es also dann einen Angriff gegeben, ja gut, da ist also sind welche ums Leben gekommen, kennen wir ja aus der Region, dass die nicht begreifen, wo hier der Unterschied liegt zwischen dem, was wir bisher erlebt haben, wie erwähnt, die ständigen Raketenüberfälle, Mörserangriffe und so weiter, oder auch mal irgendwo an der Grenze, dass auf Juden geschossen wird oder ähnliches. Dies hat in der, sag mal, in Anführungszeichen Qualität nichts mit dem zu tun, was am 7. Oktober passiert ist. Dort, man muss ja bestimmte Dinge auch mal beim Namen nennen. Dort sind nicht einfach Juden erschossen worden, sondern dort hat man Frauen gefunden, die mit Draht mit ihren Kleinkindern verschnürt wurden und lebendig verbrannt wurden, mit Benzin übergossen und verbrannt. Man hat Frauen gefunden, die gebrochene Hüftknochen hatten, von einer ultrabrutalen Massenvergewaltigung. Davon gab es eine ganze Reihe. Und ähnliche Dinge. Das heißt also, man fragt sich, wie ist es möglich, dass es hier zu einer derartigen Bestialität gekommen ist. Und jetzt kann man natürlich die Meinung vertreten, da sind ein paar einfach durchgedreht, aber das wäre Unsinn. Ich denke, dass es sich hier gehandelt hat um einen wirklich ganz eiskalt und zynisch geplantes Massaker, das genau aus dem Grund so durchgezogen wurde, wie man es gemacht hat, um etwas ganz Bestimmtes zu erreichen. Man wusste, wie die Israelis, gerade die Regierung Netanyahu, reagieren würde, nämlich mit militärischer Härte. Man hat auf Seiten der Hamas die eigene Bevölkerung gewissermaßen als Geisel genommen, hat Bestialitäten begangen und hat sich genüsslich zurückgelehnt, als das passierte, was passieren musste, dass die Israelis nämlich mit voller Wucht in den Gazastreifen reingeleuchtet haben und abertausende Palästinenser, zivile Palästinenser, ums Leben gekommen sind. Das Kalkül der Hamas war nach meiner Auffassung, dass die arabische Welt sich hinter die Palästinenser schaut. Ich habe schon erwähnt, die sind nicht sehr beliebt. Aber dahinter ragt noch ein größeres Problem auf. Und das ist also der Machtkampf zwischen Sunniten und Schiiten in der Region, zwischen Saudi-Arabien und dem Iran. Die Hamas, wie gesagt, ist also eine pro-iranische Organisation, so wie die Hisbollah auch. Der Iran.
Man kann sicherlich sagen, ohne den Iran gäbe es die Hamas, so wie es sie jetzt gibt, nicht.
Richtig. Sie hätte nicht die Mittel, die Ausbildung und so weiter, die Ermutigung, das hätte sie alles nicht. Der Iran ist ja die Vormacht der Schiiten in der Region. Die Vormacht der Sunniten, und die sind verfeindet, wie wir wissen, ist Saudi-Arabien. Und jetzt hat der Iran in jüngster Zeit mit Entsetzen verfolgt, wie sich seine beiden Erzfeinde, nämlich Israel und Saudi-Arabien, angenähert haben und haben angefangen, ein Bündnis zu bilden. Ein völlig unwahrscheinliches Bündnis. Wir kennen ja Saudi-Arabien, das ist die rigideste und zum Teil brutalste Staat dort, also Regime in der Region. Wir wissen, schrecken nicht vom Mord zurück an Oppositionellen und so weiter. Aber Israel und Saudi-Arabien haben gemeinsame Interessen entdeckt, nicht zuletzt also die Feindschaft zum Iran. Als der Iran das gesehen hat, was sich dort abspielt, hat er, da bin ich sicher, diesen Angriff der Hamas ermutigt, beziehungsweise möglicherweise sogar geplant, um einen Riss zwischen Israel und der arabischen Welt, damit das unterbleibt, damit es kein Bündnis gibt zwischen, es ist ja nicht nur Saudi-Arabien, sondern neben Saudi-Arabien gibt es noch eine ganze Reihe anderer Staaten, die dann sagen, okay, wenn die das machen, dann können wir jetzt endlich auch mit Israel.
Sicherlich gehen. Ägypten zu nennen, sicherlich Jordanien zu nennen.
Richtig, und andere Golfstaaten und so weiter, die plötzlich bereit waren, mit Israel zu reden. Das ist eine tödliche Gefahr für den Iran. Und deswegen, nur ich bin davon überzeugt, dass bei allen zynischen Kalkül der Iran dieses Massaker nicht gewollt hat und dass wahrscheinlich man in Teheran sehr erschrocken war über das, was denn tatsächlich passiert ist, dass man einen Konflikt provoziert hat und ermutigt hat, um einen Keil zwischen Israel und die arabische Welt zu treiben. Das glaube ich schon. Ich glaube aber nicht, dass der Iran also diese Bestialitäten also sozusagen zu verantworten hat. Dies liegt bei der Hamas. Da gibt es, wie zum Beispiel diesen Herrn Yahya Sinwar, der Führer der Hamas im Gazastreifen.
Der nicht im Gazastreifen lebt.
Der nicht im Gazastreifen lebt, aber der Chef dort ist, der ein absoluter Psychopath ist. Der lange, lange Jahre in Israel im Gefängnis gesessen hat, wegen bestialischer Morde, die er verübt hat. Man sagt, dass er der Mann wirklich, dass er krank ist, dass er ein Psychopath ist. Und solche Leute stehen natürlich dahinter, hinter dieser Planung und so weiter. Aber sagen wir mal, die Großwetterlage spielt da sicherlich zwischen Iran und Saudi-Arabien, spielt hier sicherlich eine.
Bevor wir gleich, und wir werden auf jeden Fall auch noch über die israelische Kriegsführung reden, aber du hast es eben schon erwähnt, das ist ja auch der Krieg der Bilder. Und wenn ich mir die Stimmung angucke, weltweit, hat Israel diesen Krieg der Bilder nicht eigentlich verloren?
Ja, nun waren die Chancen, Israel den Krieg der Bilder zu gewinnen, waren von Anfang an waren miserabel. Ich gucke mir das an, was sie machen. Die haben zum Beispiel diesen Admiral Daniel Hagari, der ist der Militärsprecher der Israelis.
Der Sprecher der IDF, ja.
Der, finde ich, eine ausgezeichnete Figur dort abgibt, weil er wirkt sehr authentisch. Er wirkt auch nicht irgendwie triumphierend oder irgend sowas. Er erzählt, was Sache ist. Und interessant ist ja, dass Daniel Hagari jetzt auch mit Netanyahu aneinander geraten ist, dass er Dinge gesagt hat, die Netanyahu, also zum Beispiel, dass ihm also die Kriegführung so nicht passt, das was Netanyahu macht. Und das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Und dies zeigt eben auch, dass es inzwischen einen tiefen Keil gibt zwischen den ehemaligen Elitesoldaten Netanyahu und dem Militär.
Man muss ja auch sagen, das israelische Kriegskabinett ist auch zerbrochen. Also auch das gibt es so nicht mehr.
Ja.
Netanyahu hat das dann runtergespielt, dass Benny Gantz, der Oppositionsführer, da rausgegangen ist,
ja,
mit den Worten, ja, wir brauchen das eigentlich nicht mehr. Also für ihn war das Versuch zu retten, was eigentlich nicht zu retten ist, weil man merkt ja ganz klar, dass es da auch einen Riss nicht nur in den Führungsebenen gibt, sondern auch in der Bevölkerung. Aber wie schätzt du die Kriegsführung der israelischen Armee ein? Also es gibt ja keine verlässlichen Zahlen zu Opfern, aber es sind wohl mehrere Tausend, Zehntausend. Wie ist diese Kriegsführung für dich? Weil als Außenstehender, muss ich sagen, habe ich ganz oft das Gefühl, was machen die da eigentlich? Warum müssen da so viele Zivilisten sterben?
Naja, dass so viele Zivilisten dabei ums Leben kommen, hat eben den Grund, dass die Hamas sich sozusagen nach dem Ausspruch, also Fischer im Wasser, bewegt in der Bevölkerung, dass sie eben tatsächlich unter Krankenhäusern also ihre Bunker bauen und ihre Systeme, dass sie Artilleriesysteme direkt neben Kindergärten stellen. Das ist ein eiskaltes Kalkül.
Und die opfern ihre Bevölkerung.
Die opfern ihre Bevölkerung, und es hat von einem Hamas-Führer, der ist gefragt worden, also einer der Chefs dort der Hamas, ist gefragt worden, wie kann es eigentlich angehen, dass die Hamas hunderte, wenn nicht tausende Kilometer an verbunkerten Tunneln und an allen möglichen geschützten Räumen unter dem Gazastreifen angelegt hat, während es oberhalb nicht einen einzigen Schutzraum gibt für die Zivilbevölkerung, nicht einen einzigen. Und daraufhin hat er gesagt, der Schutz der Zivilbevölkerung ist nicht Sache der Hamas, sondern Sache der UNO. Und da erkennt man so ein bisschen, ich meine, die Hamas nimmt ja auch wirklich sämtliches Geld, das ihr zur Verfügung steht, und sie hat sehr viel und steckt es in den Krieg. Die steckt ja nichts im Grunde also dort in die Infrastruktur, denn sie will ja nicht, dass die Leute gut leben können und zufrieden sind. Sie will ja den Krieg gegen Israel weiterführen. Das geht aber nur, wenn die Leute wütend sind, ne? Wenn sie verzweifelt sind, dann können sie Leute gewinnen. Nein, also die Kriegsführung Israels ist, glaube ich, jetzt ein wenig aus dem Ruder gelaufen. Ich bin selber also dort mehrfach mit der israelischen Armee zusammengetroffen und habe mich mit denen unterhalten und habe sie eine Weile begleitet auf die Golanhöhen am Gazastreifen entlang und so weiter. Netanyahu hat mal gesagt, die IDF sei also die moralischste Armee der Welt. Jetzt im Moment klingt das ausgesprochen zynisch. Generell hat er nicht Unrecht. Es ist tatsächlich so, dass die israelische Armee dazu neigt, bevor sie einen massiven Artillerieschlag beispielsweise, ein massives Bombardement ausübt, dass sie die Zivilbevölkerung dort vor Ort warnt.
Genau, anklopfen.
Ja, genau dort werden wir zuschlagen. Seht zu, dass wir euch in Sicherheit bringen. Ich meine, das versuchen wir uns mal vorzustellen, die russische Armee würde so etwas machen, ne, zum Beispiel. Also das ist ganz und gar ungewöhnlich. Und ich habe selber am Gazastreifen, also knapp jenseits des Gazastreifens, ich weiß nicht, ob es Ashkelon oder Sderot war, jedenfalls ein großes israelisches Krankenhaus, habe ich mir angeguckt. Ich konnte bis in die Intensivstation also dort vordringen. Dort lagen eine ganze Menge Hamas-Kämpfer, die in Gefechten verwundet worden waren. Die haben die Israelis in dieses Krankenhaus gebracht, wo sie also wieder praktisch salopp gesagt aufgebügelt wurden und wurden dann zurückgeschickt. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Das ist dort ein normales Verhalten gewesen. Die Hamas bringt selber ihre Leute, die also verwundet werden, in dieses Krankenhaus.
Ich glaube, was ganz wichtig ist und was auch am Ende zeigen wird, inwieweit diese Aussage mit der moralischen Armee stimmt, werden die Ermittlungen sein, die geführt werden. Weil ich glaube, das wird auch viel vergessen. Es gibt eine Staatsanwältin, eine Generalstaatsanwältin, die ganz klar sagt, ich gucke mir das alles an und Kriegsverbrecher werden bestraft werden. Es gibt ja diese Woche diese Geschichte, dass sie den verwundeten Kämpfer vorne auf die Motorhaube geschnallt haben. Und da kommt es für mich dann drauf an, bleibt diese Moral bestehen und werden diese Leute auch verfolgt und verurteilt? Und das wird eine Frage sein.
Also was ich vorhin sagte, aus dem Ruder gelaufen, ich glaube, dass dieser 7. Oktober eben tatsächlich, um das Wort zu strapazieren, eine Art Zeitenwende dort war, nämlich auch was die Haltung der israelischen Soldaten anbelangt. Die machen nicht nur ihren Job und machen ihn gut und so weiter, sondern ich glaube, dass viele von diesen Soldaten unglaublich voller Hass und Wut und Verbitterung sind. Und wenn sie dann einen zu fassen kriegen, dann Gnade Gott. Und diese Geschichte, dass israelische Soldaten also einen verwundeten Palästinenser auf die Motorhaube binden, ist für mich, und ich kenne eigentlich, befasse mich lange mit dieser Armee, mit diesem Staat, vollkommen untypisch. Es ist wirklich vollkommen untypisch. Aber gut, es hat Vorwürfe gegeben, es hat auch in früheren Kriegen hat es schon den Vorwurf gegeben, dass sie beispielsweise Phosphormunition einsetzen, was ja völkerrechtlich geächtet ist. Und ähnliche Dinge. Es sind immer unerfreuliche Sachen passiert. Aber gemessen an dem, was in der Region und in anderen Stellen der Welt normalerweise passiert, ist dies tatsächlich eine sehr moralische Armee, das muss man sagen.
Lass uns, bevor wir auf mögliche Lösungen dieses Konflikts, und das wird ein schwieriges Thema, zu sprechen kommen, über die Proteste weltweit und vor allem in der westlichen Welt. Darüber würde ich gerne noch mit dir sprechen. Wenn ich mir die Bilder aus den Universitäten, ja nicht nur in Amerika, wo sie sehr heftig waren, aber auch hier in Deutschland angucke, ich habe da teilweise Unbehagen, weil zum einen, wie klar dieser Antisemitismus artikuliert wird, aber auch zum anderen, wie unwissend die Leute sind. Und da würde ich gerne einsteigen mit so dem Standardspruch, ja, from the river to the sea. Was bedeutet der eigentlich?
Ja, Palestine shall be free from the river to the sea. Ganz wunderbar, schwatzt sich also schnell dahin. The river, das ist natürlich der Jordan, und the sea, das ist das Mittelmeer. Das heißt, zwischen diesen beiden Gewässern liegt Israel. Wenn man ein freies Palästina dazwischen haben will, dann muss man das, was da jetzt ist, erstmal abschaffen. Also klipp und klar bedeutet das die Vernichtung des Staates Israel. Und da die Israelis nicht freiwillig ins Mittelmeer gehen werden, bedeutet das letzten Endes einen zweiten Holocaust. Das fordern die Leute. Die fordern die Zerstörung des Staates Israel mitsamt seiner Bevölkerung. Und das muss sich jeder im Grunde klar machen, also der diesen Spruch irgendwo daher plärrt. Das ist im Grunde eine terroristische Äußerung, wenn man so will. Unbehagen empfinde ich genauso dabei. Also diese entsetzlichen Dinge, die am 7. Oktober passiert sind, die das ja ausgelöst haben. Es ist ja nicht so, dass Israel einen Krieg geplant hat und ist über den Gazastreifen hergefallen, sondern die Israelis sind eiskalt erwischt worden. Es hat immer mal wieder Gespräche. Netanyahu hat versucht, er hat gedacht, er ist schlauer als die Hamas. Er zieht sie auf seine Seite, er besticht sie, er hat sie zum Teil finanziert, die Hamas im Gazastreifen. Er hat mit ihnen geredet und verhandelt, alles unter sozusagen unter der Bettdecke. Er hat gedacht, er kriegt die sozusagen also lahmgestreichelt. Und tatsächlich haben sie die ganze Zeit diesen Krieg vorbereitet. Israel ist merkwürdigerweise bei all den klugen Geheimdiensten, die sie haben, ist eiskalt erwischt worden von diesem Überfall. Aber das muss man sich klar machen. Es haben nicht die Israelis einen Krieg vom Zaun gebrochen, sondern sie sind Opfer eines entsetzlichen Massakers geworden mit über 1200 Toten und 240 Entführten, von denen ja inzwischen auch eine ganze Reihe tot sind. Ja.
Wenn man sich diese Proteste anguckt, dann bin ich immer der Meinung, man könnte ja protestieren und man kann ja gegen Krieg sein. Man kann ja auch dafür sein, dass man das Leid der Zivilbevölkerung auf die Karte fügt. Aber trotzdem, das, was du gerade gesagt hast, finde ich ganz wichtig, from the river to the sea. Es muss einem klar werden, was das bedeutet. Was würdest du denn solchen Protestlern entgegnen? Also was könnten die denn tun, wenn sie protestieren wollen, ohne Antisemitismus? Was wäre denn möglich?
Also möglich wäre ganz sicherlich, gegen diesen Krieg zu protestieren, aber dann bitteschön gegen beide Seiten. Wie die Israelis Krieg führen, gefällt mir, habe ich ja gesagt, da läuft was schief. Wenn die Zahlen stimmen, dann haben wir da mehr als 30.000, vielleicht allmählich Richtung 40.000 zivile Tote. Das geht natürlich nicht. Wobei es eben daran liegt, dass diese Verschränkung zwischen militärischen und zivilen Dingen im Gazastreifen. Aber natürlich kann man gegen den Krieg sein, aber dann bitte muss man sein, also gegen das, was die Palästinenser machen und gemacht haben, übrigens nicht nur am 7. Oktober, sondern seit Jahrzehnten, dass sie in die zivile Infrastruktur Israels mit Raketen reinfeuern. Und immer wieder kommen Kinder und Frauen, ich weiß nicht, was alles ums Leben. Also das ist ein Zustand, den viele Leute einfach hinnehmen und sagen, ja, das ist so. Das ist eine Sache, die mich also in all den Jahren in der praktisch Außenpolitik beim Hamburger Abendblatt immer wieder irritiert hat und auch erzürnt hat. Ich verfolge es an den Nachrichten, da gibt es Überfälle, Raketen- und Mörserüberfälle praktisch jeden Tag irgendwo. Und einmal fliegt Israel Gegenangriffe und dann bricht ein Sturm der Entrüstung los. Das ist einfach eine unglaubliche Heuchelei.
Es kann ja auch ein Gerücht sein, aber es ist ja immer so, dass auch gesagt wird, wenn ich mir zum Beispiel Queer for Palestine angucke, dann wird ja gesagt, Queer for Palestine soll doch gerne mal mit seiner Regenbogenflagge in den Gazastreifen gehen. Ist diese Hamas wirklich so steinzeitlich, was das angeht, dass diese Leute eigentlich für etwas protestieren und für Leute protestieren, die sie abschaffen und ermorden wollen?
Naja, also die wirklichen Führer der Hamas, also das ist ja auch so eine Heuchelei, die leben zum Teil in einem unglaublichen Luxus im Ausland und machen da so alles, was man da machen kann, aber fordern von den eigenen Leuten und dem Rest der Welt, dass er sich an religiöse Gebote hält. Das ist natürlich auch so eine Heuchelei. Aber ja, die Hamas ist eine radikal islamische Bewegung, die im Kern natürlich ein radikal islamisches Verhalten da fordert. Ne? Und insofern hat man, wenn jemand schwul ist oder lesbisch oder sonst irgendwie andere Vorstellungen hat, dann ist er nicht gut aufgehoben im Gazastreifen. Also so viel ist schon mal klar, wie überhaupt in weiten Teilen der islamischen Welt ja nicht.
Was ja immer als einfache Lösung genannt wird, das wird ja schnell rausgehauen, ist die sogenannte Zwei-Staaten-Lösung. Wir haben ja vorhin schon mal klargestellt, durch die Siedlungspolitik ist es sehr schwierig, die zu realisieren, weil das Palästinensergebiet ist ja kein zusammenhängendes Gebiet. Also es gab Ideen wie in der DDR eine Autobahn, die verbindet, oder ein Zug, der mich anhält, oder. Was ist die Zwei-Staaten-Lösung überhaupt? Also vielleicht, um das mal zu etablieren, was da immer gefordert wird.
Also die Zwei-Staaten-Lösung ist ja, wie ich erwähnt habe, sehr alt. Ist 1937 ja eben das erste Mal von den Briten angeboten worden. Und man hat insgesamt seitdem fünfmal den Palästinensern einen eigenen Staat angeboten. Es waren immer die Palästinenser, die abgelehnt haben. Das letzte Mal ja war es Yasser Arafat, dem man einen Staat angeboten hat und war bereit, ich glaube, 94% seiner territorialen Forderungen zu erfüllen. Yasser Arafat hat abgelehnt. Das war, glaube ich, das historisch ganz große Versagen, nicht nur Arafat, sondern der ganzen palästinensischen Seite, weil das war so dicht, abgesehen von 1937, aber so dicht an einem Staat waren die Palästinenser noch nie. Es ist leider, liegt wohl ein Stück weit in der Person von Yasser Arafat begründet, dass er gesagt hat, ein so weites Entgegenkommen, wie man ihm gezeigt hat, ist Schwäche. Das bedeutet, wenn ich 94% kriege, dann kriege ich den Rest auch noch. Das wollen wir doch mal sehen. Und da hat er sich furchtbar geirrt. Das Angebot wurde dann ja, also die Verhandlungen wurden abgebrochen und seitdem haben wir also diese Situation. Die Zwei-Staaten-Lösung wird favorisiert von all den Möglichkeiten, die es gibt. Es gibt theoretisch sogar, wurde mal so ventiliert, die Einstaatenlösung. Das heißt, alle Juden und Palästinenser leben in einem Staat. Das heißt, der Staat Israel würde dann eben auch den Gazastreifen und die Palästinensergebiete, Westbank und so weiter, alles umschließen. Ich glaube, wir wissen beide, dass das vollkommen illusorisch ist. Sie würden sich nur die Kehlen durchschneiden. Das zweite ist eben die klassische Zwei-Staaten-Lösung. Wobei man also sagen muss, eine Zwei-Staaten-Lösung, in der zum Beispiel die Hamas die Macht ergreift und dann wieder die ganzen Gelder nur in den Krieg steckt, wieder nur in die Aufrüstung, dann wahrscheinlich sogar mit Massenvernichtungsmitteln, ist nicht akzeptabel. Nicht nur für Israel nicht, sondern für die ganze Region nicht, die dann also mit untergehen würde. Also das ist sehr, sehr kompliziert.
Vielleicht ist es da einmal wichtig, bevor wir das Thema weiter verfolgen, dass man einmal nochmal auf die Karte guckt. Ja. Viele sagen ja, Gazastreifen und die Westbank, das gehört doch alles zu Israel. Das ist doch ein Staat. Aber wie ist die Situation da? Vielleicht kannst du das noch einmal ganz, ganz kurz erklären, dass man einmal weiß, da okay, das ist nicht ein zusammenhängender Staat, sondern verschiedene Gebiete.
Nein, also das ist, die gehören völkerrechtlich also nicht zum Staat Israel. Und deswegen, wie erwähnt, die Siedlungspolitik ist also praktisch ein Völkerrechtsbruch, den diese Regierung unternimmt. Und es gibt tatsächlich Überlegungen, also rein theoretische Überlegungen einer Drei-Staaten-Lösung. Und das wäre nämlich, dass der Gazastreifen ein eigener Staat wird, die Westbank ein eigener Staat wird und Israel natürlich ein eigener Staat ist. Nach dem augenblicklichen Stand der Dinge wäre das dann so, dass also die Westbank von einer Fatah-Regierung, wie das ja auch jetzt schon der Fall ist, und nur das würden dann offizielle Staaten werden und nicht nur irgendwelche Gebiete, wie jetzt Gaza ist ja kein Staat, das ist einfach ein Gebiet, das sozusagen unter palästinensischer Führung, aber israelischer Kontrolle letzten Endes, ne, läuft. das wäre dann anders. Also, dass man jetzt sagen könnte, es gibt jetzt die Wunderlösung. Es gibt Überlegungen, dass man sagt, Israel zieht sich zurück, die Fatah, dann vielleicht nicht mehr mit Mahmoud Abbas, vielleicht mit einem jüngeren und vielleicht weniger korrupten Mann, übernimmt die gesamten Palästinensergebiete. Die Hamas wird sozusagen Kopf kürzer gemacht. Nur das ist natürlich im Moment auch wenig wahrscheinlich. Also eine Lösung, dass man sich hinsetzt und sagt, so machen wir es jetzt und das ist gut für die Zukunft der Region, die sehe ich im Moment überhaupt nicht.
Und ist es nicht auch so, dass die Palästinenser und die Israelis diese Entscheidung auch gar nicht treffen können, weil eigentlich müssen ja auch Saudi-Arabien, der Iran, die Amerikaner, wahrscheinlich sogar die Briten alle mit an Tisch, oder?
Ja, also die Amerikaner auf jeden Fall. Und es wäre natürlich klug, dass man eben Staaten wie Ägypten oder auch Saudi-Arabien dann mit dem Iran, gut, also wenn man im Norden die Hezbollah, die ja eine besondere Rolle, die haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, denn dieser Krieg könnte ja noch eine andere Wendung nehmen, indem es praktisch zu einem echten Zwei-Fronten-Krieg wird. Die Hezbollah wird eben vom Iran gesteuert, aber sie ist anders als die Hamas, ist sie sehr viel enger noch am Iran, denn zum Beispiel ist das religiöse Oberhaupt der Hezbollah ist der iranische Revolutionsführer Ali Khamenei. Die haben zwar einen Führer, Hassan Nasrallah, aber ihr Oberhaupt ist eigentlich Ali Khamenei. Also sind direkt, also eine Filiale sozusagen des Iran. Und da läuft ja schon die ganze Zeit also ein Zwei-Fronten-Krieg, der aber jetzt noch überschaubar ist.
Vielleicht auch zu sagen, die Hezbollah schießt aus dem Libanon die ganze Zeit richtig. Raketen, aber das meinst du mit überschaubar?
Überschaubar insofern, als es bisher noch nicht also zu echten Bodenoperationen der Israelis gekommen sind. Das heißt, die gehen da eigentlich mit der Luftwaffe rein, die schalten also Hezbollah-Stellungen im Libanon aus, wenn sie sie ausfindig gemacht haben. Aber was sie bisher noch nicht gemacht haben, dass sie also in großer militärischer Stärke in den Libanon einmarschieren und sich die Hezbollah vorknöpfen. Dies könnte natürlich letzten Endes zu einer echten Konfrontation mit dem Iran führen. Und das ist letzten Endes, in letzter Konsequenz, der Iran will das nicht. Der Iran poltert hinter seiner Grenze und keift. Aber eine, ich sag mal, existenzielle Konfrontation mit Israel, der Atommacht Israel, die ungefähr 200 Atomsprengköpfe haben, wäre für den Iran tödlich.
Siehst du überhaupt eine Chance, du hast es eben eigentlich schon angedeutet, aber siehst du überhaupt eine Chance in naher Zukunft, dass dieser Konflikt in irgendeiner Weise eine Befriedung und Frieden findet?
Also es müssen zwei politische Kräfte, die im Grunde im Moment bestimmend sind, nämlich die gegenwärtige Hamas-Führung und Netanyahu, beide müssen im Grunde weg. Weil mit beiden ist das nicht zu machen. Also Netanyahu ist kein Friedensfürst, mit ihm also irgendeine Lösung, die den Palästinensern auch was bietet, ist nicht zu machen. Und die Hamas hat eben der Existenzzweck der Hamas ist die Vernichtung des Staates Israel. Das heißt, man kann reden, so viel man will, solange die davon nicht Abstand nehmen. So wie die Fatah wenigstens. Die ist auch nicht friedlich, aber zumindest hat sie gesagt, okay, also das machen wir jetzt mal nicht mehr. Und da sehe ich überhaupt keine Chancen. Ich weiß auch nicht, wie es im Iran weitergeht, ob da vielleicht irgendwann mal im Zuge, also wenn Khamenei nicht mehr kann, ob es da tatsächlich mal echte Veränderungen gibt und ein milderes Klima, dann ist manches möglich, ne? Aber im Moment nee.
Der aktuelle Krieg im Gazastreifen, wie glaubst du, was wird da jetzt passieren, wie geht es da weiter?
Also ich sehe das so ein bisschen wie im 30-jährigen Krieg, ne? Dass es nachher irgendwo so eine allgemeine Erschöpfung ist. Also es wird den Israelis militärisch nicht gelingen, die Hamas praktisch auszurotten, wie sich das vorgestellt hat. Weil diese Tunnelsysteme natürlich gigantisch sind und die Hamas auch Unterstützung bekommt von der einen oder anderen Seite. Was man natürlich erreichen kann, ist, dass man die Hamas, das ist ja jetzt schon auch der Fall, militärisch sehr schwächt und dass man sich dann in irgendeiner Weise ins Benehmen setzt und sagt, okay, also unsere Möglichkeiten sind jetzt, kommen irgendwo an eine Grenze, also die israelischen. Es sei dann, wir machen irgendwas ganz Irres, wir leiten Giftgas in die Tunnel oder was weiß ich, davon würde man natürlich abraten. Dass es praktisch zu einer Art Erschöpfungswaffenstillstand kommt, von dem man aus dann ausgehen kann und weitere Lösungen finden. Aber ich sag mal, dass die sich in nächster Zeit zusammensetzen und sagen, so, also uns schwebt da eine tolle Lösung vor. Das sehe ich nicht. Ich sehe eher eine Erschöpfung, dass Netanyahu sagt, wir haben unsere Ziele erreicht.
Jetzt. Alle haben gewonnen. So das typische, jeder hat ein bisschen gewonnen und dann hört man halt auch. Ja,
wir haben unsere militärischen Ziele erreicht. Die Hamas ist praktisch nicht mehr handlungsfähig. Dass der Konflikt, also der kriegerische Teil des Konfliktes, erstmal so endet. Aber natürlich wird die Hamas sofort wieder anfangen aufzurüsten und neue Dinge vorzubereiten. Und also da müssen dann ganz andere Dinge passieren.
Lass uns nochmal zum Schluss einen Blick auf die Medien werfen. Du hast ja als Journalist fürs Hamburger Abendblatt über Jahrzehnte diese Region beobachtet, ja nicht nur die, aber auch außenpolitisch. Was würdest du Medienmachern oder Medienschaffenden in der aktuellen Situation raten? Weil ich möchte dazu sagen, bin ja selber Journalist, aber ich möchte da immer sagen, dass ich bei manchen Kollegen so ein bisschen die Schnappatmung höre und es schwierig finde, manche Berichte über diese Region auch so wiederzugeben, wie sie wiedergegeben werden. Also was wäre da so deine Meinung und vielleicht auch deine Hinweise zu?
Naja, das ist natürlich immer die einfache Lösung zu sagen, also berichte bitte, was ist und nicht, was du gerne hören möchtest oder lesen möchtest.
Aber konntest du das in deiner Zeit? War das möglich, die Informationen so zu bekommen?
Also Informationen zu bekommen schon. Natürlich ist es früher in früheren Jahren und Jahrzehnten, also ich habe beim Abendblatt angefangen 1982, das war also noch im Kalten Krieg, da galten zum Teil auch andere Dinge und ich sag mal, die Rücksichtnahme auf Israel, also eben auch aus politischen und außenpolitischen Gründen, war sicherlich höher, sodass man dort ein bisschen aufpassen musste, also inwieweit man jetzt beispielsweise Israel angegriffen hat oder auch zum Beispiel die USA. Das hat sich ja alles geändert. Ich bin allerdings sehr empfindlich, wenn es gibt gelegentlich mal Stimmen zum wirklich die das Existenzrecht des Staates Israel, beziehungsweise also die Existenz des Staates Israel, ob es Israel in der Form so geben muss, in Frage stellen. Da werde ich dann also wirklich kiebig, weil ich finde, das geht wirklich nicht. Man kann über vieles reden. Man kann darüber reden, wie die Israelis Krieg führen. Man kann darüber reden, wie sie ihre Siedlungen bauen. Und alles, da gibt es sehr viel, das diskutabel ist. Aber wenn es in die Richtung des Existenzrechtsstaates Israel geht oder wenn es in die Richtung Antisemitismus geht, ich gebe zu, es ist sehr schwierig, Israel zu kritisieren und dabei klar zu sagen, man ist nicht Antisemit. Es gibt also tatsächlich, es kann sein, dass es sogar Ariel Sharon war, der frühere israelische Ministerpräsident, der gesagt hat, ich bin sicher, dass es war, der gesagt haben soll, Kritik am Staat Israel ist Antisemitismus, denn Israel ist eben der jüdische Staat auf der Welt. Insofern war für ihn das also schon das Gleiche. Das kann es nicht sein. Das würde ja dann, es wäre ja abenteuerlich. Da ist für mich irgendwo die Grenze. Antisemitismus, das heißt, ich kritisiere die Israelis nicht, weil sie politische oder militärische Fehler machen, sondern ich kritisiere sie, weil sie Juden sind. Das geht absolut nicht. Auf der anderen Seite muss man eben sagen, die Palästinenser haben natürlich auch ein Existenzrecht in dieser Region, wie auch immer das in der Organisationsform dann aussieht. Und das sollen sie bitteschön auch irgendwie erfüllt bekommen. Wie gesagt, in Arabern, wir haben das ja historisch, haben wir das schon erwähnt, in den Arabern ist ziemlich Unrecht getan worden. Also übrigens als kleines historisches Schmankerl, als der berühmte Lawrence von Arabien, als ihm klar wurde, wie sehr man die Araber der Region praktisch über den Tisch gezogen hatte, denen man ja ein großes arabisches Reich versprochen hatte von westlicher Sicht, wie sehr man sie über den Tisch gezogen hat, da hat er seinen Dienst quittiert. und als Offizier und Geheimdienstoffizier Großbritanniens und ist als einfacher Soldat wieder eingetreten, sozusagen als eine Art von Buße. Der hat ja über längere Strecken, Jahre auch nicht gewusst. Er hat den Arabern alles Mögliche versprochen, damit sie mit ihm zusammen gegen die Türken ziehen, gegen die Osmanen, was sie auch getan haben. Dass diese ganzen Versprechungen also nichts wert waren. Dass man längst, wie ich erwähnt habe, das Sykes-Picot-Abkommen längst andere Grenzen gezogen hatte. Und zunächst hat man ihn selber verhumst da. Und als er dann rausgefunden hat und musste dann seine Freunde belügen, seine arabischen, war so verzweifelt, dass er den Dienst quittiert hat. Ja, also man ist nicht immer vom Westen aus nicht immer gut umgesprungen mit den Arabern. Das Ergebnis sehen wir.
Thomas, ich glaube, dass wir vieles erklärt haben und sicherlich auch nicht alles, aber das ist, glaube ich, auch schwierig in diesem gigantischen Konflikt. Wir reden ja über mehrere tausend Jahre Geschichte. Ja. Ich sage ja immer, ehemaliger Leiter des Ressorts Außenpolitik des Hamburger Abendblatts, du genießt ja deinen Ruhestand oder eher Unruhestand, denn am Ende möchte ich noch eine Sache erwähnen. Wer nicht nur von dir deine klaren Analysen zu gewissen Themen lesen möchte, sondern wer auch spannende Geschichten von dir lesen möchte, der kann das auch tun. Und zwar hast du zwei Bücher geschrieben, der Methusalem-Code und der bleierne Sarg. Sag uns doch einmal, worum geht's da, bevor wir dann nämlich dazu kommen, dass es bald einen dritten geben wird.
Richtig, also das sind Thriller, das ist eine Trilogie. Die dritte kommt jetzt, also da gibt's noch keinen Titel. Ist beim Verlag, kommt im Frühjahr raus. Diese beiden hier sind Thriller jeweils mit historischem Hintergrund. Und Helden sind dort also ein Archäologe und Anthropologe, der also immer in haarsträubende Sachen gerät und der eine übrigens syrischstämmige, um in der Region zu bleiben, Kollegin dort hat, die eigentlich Kriminal, also vom Landeskriminalamt ist. Eine Hauptkommissarin und die beiden bestehen also da entsprechende Abenteuer. Diese drei Bücher, denen geht übrigens eins voraus. Ein Leben ohne Humor ist witzlos, hieß das. Und da habe ich etwa 90 von den ca. 350 Fußkästen, also Geschichten, die auf der Seite 1 des Hamburger Abendblatts lustige war, habe ich darin verarbeitet. Dieses Buch ging voraus, das ist also dann zusammen mit dem Abendblatt erschienen. Und dann kamen die Thriller. Ich halte auch Vorträge. Politische Vorträge und ich habe im vergangenen Jahr an der Universität Arizona State University, da habe ich also online ein Kurzstudium absolviert, Paläoanthropologie. Darüber halte ich auch demnächst mal einen Vortrag über die Evolution des Homo sapiens, weil ich das unglaublich spannend finde und seine, wie sich die Kultur entwickelt hat, übrigens natürlich in erster Linie in dieser Region, wo ja dann Ackerbau, Schrift, Urbanisierung und vieles mehr, das sind ja genau in dieser Region, ist das ja passiert.
Also man könnte sagen, langweilig wird dir nicht.
Nein, langweilig wird mir nicht.
Wir haben alle Links zu Thomas Frankenfelds ganzen Werken in unsere Shownotes gestellt. Das heißt, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Interesse daran haben, sich die Bücher mal anzugucken oder die Vorträge, dann machen Sie das gerne. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem heutigen Gast für die ausführliche Diskussion und für die ausführlichen Hintergründe. Vielen Dank, Thomas.
Ich bedanke mich ganz herzlich.
Die Analyse aus unserer Chefredaktion.
Bei mir ist der Mann, der zu eigentlich jedem Thema was sagen kann.
Hoffentlich.
Ja. Und zwar unser stellvertretender Chefredakteur Matthias Iken.
Matthias, moin, moin.
Guten Morgen. Matthias, wie ist die Stimmung?
Du, die Stimmung ist gut. Ich hoffe mal, dass wir heute weiterkommen gegen die Dänen. Und deshalb weiß ich auch schon, welche Nummer ich nehme, weil ich ja die Torzahl ahne.
Oh, jetzt bin ich gespannt. Nicht so langweilig wie bei England, hoffe
ich. Es ist die 3. Ich glaube, dass sie heute relativ souverän gegen die Dänen weiterkommen. Mit einem schönen 3-1, 3-0 und dann kommt die nächste schwere Aufgabe und die ist wirklich schwierig. Mit Spanien, glaube ich, wartet ein echter Klops auf uns.
Ja, ist irgendwie auch so eine der wenigen Mannschaften, wo ich sage, die machen wirklich Spaß bei dieser EM. Also wenn ich mir die eine Gruppe angeguckt habe mit England, das war ja Graupenfußball.
Entsetzlich.
Und da war Dänemark ja drin.
Rumpelfußball.
Ja, aber der Southgate, der Trainer der Engländer, der hat irgendwie da Bock drauf. Also wenn der am Ende Europameister wird, Nein. dann werden wir alle uns entschuldigen müssen, aber das wird er eher nicht.
Also ich hoffe auf ein Finale Deutschland gegen Österreich. Ich fürchte aber, das Finale wird mit Spanien
laufen. Ja. Aber also die Österreicher finde ich stark. Und, der Rangnick hat die richtige Entscheidung getroffen, nicht zu den Bayern zu gehen.
Guck mal, jetzt reden wir schon wieder über Fußball, aber wir haben ja auch noch irgendwie...
Nimm doch mal die 1, dann reden wir wieder über Fußball.
Andere Umschläge, ach so. Das Rad muss jetzt ganz schnell wieder zurückgedreht werden. Es geht in die völlig falsche Richtung, wenn wir unseren Kindern vermitteln, dass Leistung nichts mit dem Leben zu tun hat, sagt Hessens Kulturminister Armin Schwarz.
Genau, und zwar zu den, kannst du es dir erahnen, worum es geht?
Bundesjugendspiele natürlich.
Zu den Bundesjugendspielen.
Recht hat er, also das habe ich auch wirklich nicht verstanden, wie man irgendwie den einzigen sportlichen Wettbewerb, der auch eine gewisse Tradition hat und der auch ja gerade, wenn man sich an die eigenen Schulzeiten erinnert, auf den Leuten Erfolgserlebnisse vergönnt hat, die sonst nicht so in der Schule reüssierten, wie man sowas abschneiden kann. Ich erinnere mich da, in der Grundschule hatten wir einen, der sich wirklich schwer tat mit Mathe, Deutsch und Sachkunde. Aber wenn die Bundesjugendspiele kamen und er wirklich schon quasi nach zwei von drei Disziplinen, ich weiß gar nicht, wie viele es letztlich waren, er so viele Punkte hatte, dass klar war, er kriegt die Ehrenurkunde, war das für ihn der schönste Schultag des Lebens. Erst recht, wenn er dann gesehen hat, dass die ihn sonst in Mathe immer abkochten, hoffnungslos unterlegen waren. Also kann ich nur sagen, wie heißt der gute Mann? Armin Schwarz, ja, schnell her mit den alten Bundesjugendspielen.
Wir hätten auch noch drüber geredet, um das kurz anzuschneiden, ob wir unsere Jugend nicht verweichlichen mit immer späteren Noten und man darf denen gar nichts mehr zumuten. Wenn man sich dann andere Länder anguckt, vor allem die asiatischen Länder, wo die Kinder ja gedrillt werden, auch das wünscht
das
man sich
nicht. Das will auch keiner, nein.
Aber so ein Zwischending, glaube ich, wäre gar nicht schlecht.
Ja, so Maß und Mitte ist uns ja sowieso in manchen Bereichen verloren gegangen und wenn wir sehen, du sagst es ja, dass wir in einem internationalen Wettbewerb stehen, dann müssen wir schon gucken, wie können wir eigentlich das, was wir in den vergangenen Jahrzehnten aufgebaut haben, auch halten. Und das wird nicht klappen, wenn wir mit einer Philosophie der Vier-Tage-Woche und des Leistungsdenken, was in Verruf geraten ist, damit kommen wir nicht weiter. Also wir müssen uns, glaube ich, alle etwas mehr anstrengen. Und es ist ganz gut, wenn das früher beginnt. Wie gesagt, ich will auch keinen Drill, ich will nicht zurück in die Schulen des Kaiserreichs, aber nur irgendwie in die Kuschelecken, da müssen wir auch raus.
Gucken wir auf die zwei. Da wird's politisch.
Da wird's politisch. Na, das andere war ja auch politisch. Schauen wir mal, was gibt es da? Björn Höcke, oh Gott. Ich bin auch in diesem Sachverhalt völlig unschuldig. Ich weiß, dass ich verurteilt werde, aber das fühlt sich für mich nicht gerecht an. Ja, das ist klar, dass sich das für ihn nicht gerecht anfühlt, weil er ist ja seit Jahren in der Opferrolle. Da fühlt er sich am wohlsten. Und das kann er jetzt wieder zelebrieren, wenn man ihn quasi vor Gericht stellt.
Wir hätten darüber geredet bei Thema 2. Da können wir auch kurz deine Meinung zu einholen. Ob es diesen Figuren, es geht ja nicht nur um Björn Höcke, es geht ja zum Beispiel auch um Donald Trump, am Ende nicht sogar nützt, dass es diese Prozesse gibt und ob die Öffentlichkeit und damit auch die Wählerinnen und Wähler nicht auch ein bisschen abgestumpft sind und sagt, ach egal, ob der verurteilt ist, ich wähle den trotzdem. Ob wir so weit schon sind, auch durch dieses Geschrei, Fake News oder ich bin völlig unschuldig, politischer Prozess, Schauprozess.
Ja, wir müssen da, glaube ich, schon sensibel sein. Also ich glaube, dass Donald Trump sicherlich vor Gericht stehen muss, allerdings nicht unbedingt wegen dieser Schweigegeldnummer mit der Prostituierten, sondern natürlich mit dem, was passiert ist vor knapp 4 Jahren, nämlich mit dem Versuch, eine demokratische Wahl durch eine Art Putsch hinwegzufegen. Das, was da passiert ist im Kapitol und was er angeheizt hat, hatte Zeichen eines Staatsstreichs. Und dass man das in den USA nicht verhandelt, oder noch nicht verhandeln kann, weil es immer wieder zu juristischen Kniffs und Tricks kommt, das finde ich eigentlich wirklich schlimm. Denn so entsteht der Eindruck, da werden Leute gejagt mit Lappalien. Und das ist, glaube ich, ein schwieriger Eindruck. Da sollten wir uns, glaube ich, zurückhalten. Man muss Menschen wegen schwerer Verfehlungen sicherlich anklagen. Das ist aber, um jetzt auch auf Björn Höcke zu kommen, dass Björn Höcke irgendwie jenseits, sage ich mal, des demokratischen Sektors unterwegs ist, hat er nachhaltig und wiederholt gezeigt. Das jetzt aber mit diesem Satz, alles für Deutschland quasi zu zelebrieren und ihn damit anzuklagen, ist dünnes Eis. Denn wenn man sich anschaut, und das ist ja auch seine Verteidigungsstrategie, wo dieser Satz jeweils schon aufgetaucht ist, dann wird es halt schwierig. Und dann bekommen, selbst der Spiegel hat mal eine Zeile gemacht, vor gar nicht allzu langer Zeit, wo alles für Deutschland über einer Kolumne stand. Und keiner käme auf die Idee, den Autoren dieses Beitrags irgendwie vor Gericht zu ziehen. Also da sollte man, glaube ich, sensibel sein, weil sonst entsteht genau, was du sagst, der Eindruck, der ist Opfer. Das ist genau das, was Björn Höcke will. Und ich denke, wir sollten wirklich gucken, dass wir ihn dafür anklagen, wo es einen breiten Konsens gibt, dass er da wirklich alle Grenzen überschritten hat. Ob das mit diesem Satz alles für Deutschland, auch diese Inszenierung alles für, und dann rufen halt seine Anhänger Deutschland, ob das da schon erreicht ist, da sollten wir mal auf der Straße eine Umfrage machen. Ich glaube, da ist die Empörung nicht ganz so groß.
Das ist wahrscheinlich auch oder wäre heute ein wichtiges Thema geworden, aber es ist nicht unser Thema, denn
Thema 3, jetzt bin ich ja mal gespannt.
Wir reden heute passend.
Ach guck mal, Karl-Heinz Rummenigge, wer hat das Tor nicht noch im Kopf? Hast du gesagt, du bist ja viel zu jung.
Ich vergesse.
Damals 1982, 3:3 gegen Frankreich, eines der größten Spiele, die ich gesehen habe. So, Karl-Heinz Rummenigge 2018, nach der Vergabe der EM an Deutschland. Wir haben ausreichend Zeit, um alles so herzurichten, dass Deutschland sich Fußball-Europa so präsentiert, wie alle das erwarten.
Genau. Und darüber wollen wir doch heute mal reden, wie diese Zeit genutzt wurde und gleichzeitig so ein bisschen den Schwenk tun, auf was für ein Deutschland trifft Fußball-Europa oder Europa, auf was für ein Deutschland trifft die Welt denn? Kleiner Aufhänger sicherlich die Bahn, die Deutsche Bahn, die gerade für sehr viel Begeisterung sorgt, im schlechteren Sinne bei den Fans aus aller Welt. Aber fangen wir doch mal an mit der einfachen Frage, spürst du in unserer Stadt, spürst du in Hamburg eine EM-Stimmung außerhalb der Fans?
Ja, das würde ich schon sagen. Also ich bin jetzt die Woche unterwegs gewesen, als dieses Spiel der Türken gegen Tschechien im Volksparkstadion stattfand. Und da war die ganze Stadt gerammelt voll. In allen Straßencafés saßen die Fans.
Ja, das sind die Fans. Aber in der Stadt zeigt die Stadt, es ist EM.
Ja, also ich finde, es ist schon eine gewisse kosmopolitischere Stimmung als sonst. Das würde ich schon festhalten. Was ein bisschen fehlt im Vergleich zu 2006, vielleicht fehlt es noch und kommt noch, ist so ein bisschen die Begeisterung der Hamburger für diese Spiele. Ich fand ganz interessant, wir haben ja 2006 quasi über Nacht gesehen, dass plötzlich alle ihre Fahnen ausgepackt haben, von denen ich gar nicht wusste, dass die Leute alle Fahnen besitzen. Da hingen sie plötzlich von dem Balkon oder am Auto und man merkte, oh, da gibt es eine große Begeisterung. Wenn man jetzt mal kritisch durch die Stadt fährt, würde ich sagen, ich habe mehr Türkei-Fahnen gesehen als Deutschland fahren, was ja auch vielleicht ganz interessant ist irgendwie für die Integrationsdebatte, die können wir aber ein andermal führen. Da merkt man schon, da fehlt so ein bisschen im Vergleich zu den letzten Europa- und Weltmeisterschaften. Das liegt, glaube ich, an zwei Ursachen. Einmal hat die Nationalmannschaft in den letzten drei Turnieren so viel Kredit verspielt, dass es erstmal wieder eines erfolgreichen und begeisternden Fußballs bedarf, damit die Menschen Lust haben, glaube ich, die Fahnen wieder aufzuhängen. Und das Zweite, was natürlich so ein bisschen über dem Land liegt, ist so ein Mehltau der schlechten Laune, der Verunsicherung und ja, also auch, würde ich sagen, einer sehr negativen Sicht aufs Land. Und das spiegelt sich da wieder.
Und genau darüber würde ich jetzt auch gerne mit dir reden, über diese schlechte Laune, weil Deutschland gibt sich, glaube ich, als guter Gastgeber, auch wenn man sich die Bilder anguckt, sind die Menschen ja sehr begeistert von den Menschen in diesem Land. Aber mir fehlt so ein bisschen, und da gebe ich dir recht, diese 2006-Stimmung, die Fahnen, die überall hängen. Es gab vor Start der EM eine Debatte, dürfen Polizisten Fahnen an ihre Autos packen? Also solche Debatten zu führen, finde ich sehr schwierig. Hat das damit zu tun, um es mal provokativ zu fragen, dass wir eine Regierung haben, für die Patriotismus fast schon ein Schimpfwort ist?
Ach, ich würde jetzt nicht alles irgendwie Olaf Scholz in die Schuhe schieben. Also ich glaube, und jetzt kommen wir wieder zu dem Thema, was wir schon mehrfach hatten, da ist einfach in den letzten zwei Jahrzehnten viel kaputt gegangen. Erinner dich an den Moment, als 2014 eine wirklich begeisternde Nationalmannschaft Fußball-Weltmeister wurde. Und dann feierte, ich glaube, die CDU hatte das zusammengeguckt, feierte mit Fähnchen. Und was machte Angela Merkel? Sammelte die Fahnen ein. Also eine verkrampftere Sicht auf die eigenen Farben als bei dieser Dame habe ich, glaube ich, in meinem Lebtag nicht gesehen. Ich glaube auch, dass Olaf Scholz da deutlich weniger Probleme mit hätte. Also insofern würde ich das jetzt nicht unserer aktuellen Regierung in die Schuhe schieben, was wir natürlich schon an Problemen haben. Das geht los, quasi von der Wirtschaftskrise geht über die Migrationskrise bis hin zu ja einer wachsenden Unsicherheit. Wir haben Krieg in Europa. Das geht natürlich nicht an der Stimmung im Volke vorbei. Und dass man da vielleicht nicht irgendwie mit letzter Begeisterung irgendwie seine Flaggen hisst, Haken hinter, kann ich auch ein bisschen verstehen. Es ist schade. Und manchmal denke ich auch, Mensch, vielleicht sollten wir auch ein bisschen lockerer sein, denn am Ende des Tages ist es ja so, die Türken, die sich hinter ihrer Fahne quasi verstecken oder die ihre Fahne mit Stolz tragen, würden das ja verstehen. Das heißt, was die viel weniger verstehen, ist ein so verkrampftes Volk, was irgendwie mit Schwarz-Rot-Gold hadert. Das verstehen die gar nicht. Und deshalb wäre es eigentlich integrationspolitisch wichtig, den Leuten zu zeigen, ja, wir können auch zu unseren Fahnen stehen, ohne dabei chauvinistisch zu werden. Weil das ist ja ein wichtiger Aspekt. Nur wer total verkrampft damit umgeht, der hat natürlich auch keine integrative Kraft. Wenn ich Türke wäre, junger Türke, bin ich nicht, dann würde ich auch sagen, ja, warum soll ich denn Schwarz-Rot-Gold tragen? Die Jungs mit dem Halbmond machen doch viel mehr Party. Und darüber sollten wir mal nachdenken.
Es gibt eine sehr schöne verkrampfte Anekdote jetzt, und zwar vom letzten Spiel der Türkei am vergangenen Mittwoch. Da gab es ja das Public Viewing auf dem Heiligen Geistfeld. Spiel war in Hamburg, also richtig Stimmung in der Stadt, die man auch gespürt hat. Und dann wurde sich beschwert von den Anwohnern, die Musik wäre so laut. Wo man so denkt, ja, da ist das nicht das Bild, was wir Deutschen haben? Der Rasen muss perfekt sein und Ruhestörung geht gar nicht?
Weiß ich nicht. Also ich weiß auch nicht, was ich sagen würde, wenn ich da wohnen würde. Wahrscheinlich würde ich sagen, es nervt. Aber es ist ja bald vorbei. Da sollte man jedem diesen Langmut gönnen. Das fällt offenbar einigen schwer, aber das würde ich jetzt nicht irgendwie am Pass oder an der Nationalität festmachen.
Ich meinte dann auch eher, ob es nicht so typisch deutsch ist, sich dann auch über Lautstärke zu beschweren und ob wir nicht diese Verkrampftheit hätten abstellen können. Ich finde den Punkt, den du gerade gemacht hast, extrem wichtig zu sagen, wäre das nicht dass der Startschuss für eine neue Integration, die wir ja brauchen. Ich glaube, dass die Regierung da auch was verpasst hat, um da noch mal ein bisschen Kritik zu üben, um zu sagen, diese EM ist der Startschuss für eine neue Integrationsdebatte. Wir wollen die Menschen, die da sind, jetzt integrieren und wir zeigen ihnen, wie toll es in diesem Land ist. Und das fehlt mir. Mir fehlt diese Außendarstellung und dieses, wir sind stolz, dass die EM in diesem Land ist und wir zeigen das auch.
Ja, das würde ich sagen, da hast du recht. Ein bisschen mehr Stolz auf diese EM, guter Gastgeber zu sein, freundlich zu sein, einladend zu sein, ist wichtig. Ich würde jetzt den Fußball auch nicht überladen wollen. Also der Fußball kann nicht in 4 Wochen das quasi aufholen, was in 40 Jahren verpasst wurde. Und der kann auch nicht alle Probleme, die wir gerade haben, ungeschehen machen. Also sollten wir den Fußball auch nicht überladen. Aber man hätte oder man sollte vielleicht drüber nachdenken, warum wir eigentlich so verkrampft sind, wobei das auch schon wieder eine sehr deutsche Herangehensweise ist, darüber nachzudenken. Also wir haben das ja vereinzelt auch von einigen, deshalb kommst du ja wahrscheinlich drauf, gerade so von einigen jungen Grünen gehört, die lieber irgendwie, also die jede Fahne total ablehnen, die sind natürlich sowas von Hardcore-Deutsch, die muss man einfach mal einmal kurz schütteln und sagen, ihr werdet nirgendwo auf der Welt ein einziges Land finden, das so verkrampft mit den eigenen Fahnen umgeht, und wenn ihr gerade nicht deutsch sein wollt, seid ihr in dem Moment deutscher, als man überhaupt nur sein kann. Das ist aber schon, sage ich mal, eine intellektuelle Leistung, die vielleicht nicht jeder irgendwie so bringen kann. Also ich denke, man muss es vorleben, man kann lockerer mit den Nationalsymboliken umgehen. Man kann, gerade wenn sie gut spielen und sich nicht irgendwie von Runde zu Runde weiter stolpern, auch stolz sein auf diese Mannschaft und verdammt nochmal ein guter Gastgeber sein für alle, die da sind. Wenn es da mal lauter wird, um auf diese Frage zurückzukommen, dann macht man einen Haken hinter und sagt, schön, dass die Gäste sich freuen.
Und dass sie sich wohlfühlen. Du hast ja eben schon erwähnt, 82, da war ich noch nicht auf der Welt, das hat noch ein paar Jahre gebraucht, aber ich erinnere mich an einen Bundespräsidenten, an den du dich sicherlich auch erinnerst, und zwar Roman Herzog. Seine berühmteste Rede, es muss ein Ruck durch dieses Land gehen. Wenn wir uns die derzeitige Lage in Deutschland angucken, da ist ja nicht so viel Ruckartiges da. Also die Stimmung ist einfach negativ, egal was passiert. Und wäre es da aber nicht eine riesige Chance gewesen zu sagen, diese EM ist ein Ruck und könnte ein Ruck werden für ganz viele Themen.
Ja, aber wie willst du das von oben quasi vorschreiben? Soll jetzt Olaf Scholz, der sowieso ein bisschen Problem damit hat, die Menschen mitzunehmen, mit dem Fähnchen in die Bundespressekonferenz stellen, jetzt gebt euch alle mal einen Ruck? Das ist schon wirklich extrem schwierig. Das kann nur von allen kommen. Das muss von unten wachsen, so wie übrigens auch 2006. Ich weiß, 2006 war es so, kurz vor der Eröffnung, war die Stimmung auch zu, höflich formuliert, bescheiden. Und da sah ich irgendein Auto mit diesen Fähnchen. Das war am nächsten Tag Thema, was denn das für Irre sind, die solche Fahnen am Auto haben. Das war ja ein neues Phänomen, was keiner verstanden hat. Und durch die Begeisterung, durch diesen Fußball auch, den die Elf von Jürgen Klinsmann damals gespielt hat, kam da was in Bewegung. Und ich halte es nicht für ausgeschlossen, das ist heute Abend ein wichtiges Spiel, dass da auch noch ein bisschen Bewegung reinkommt. Ja, und ich gönne dem Land und ich gönne seinen Bewohnern einfach mal ein schönes Fußballfest. Und dazu gehören halt auch Siege.
Wenn wir uns einen anderen großen Konzern angucken und auf die EM gucken, aber auch gleichzeitig auf die Deutsche Bahn, dann ist das eins der größten Sachen, die kritisiert werden. Es gibt einen riesigen Artikel in der New York Times, wo gesagt wird, Deutschland funktioniert nicht mehr und als Beispiel wird die Deutsche Bahn genommen. Ich würde mich erst mal fragen, was da für PR-Manager arbeiten, die in der Zeit einer EM, wo die Bahn in der Kritik steht, schon mal die Schließung von ein paar wichtigen Strecken ankündigen.
Naja, das kann auch Ziel sein, dass es quasi untergeht, weil alle auf Fußball sich konzentrieren.
Ja, wirklich untergegangen ist es ja nicht. Nein. Also die Debatte ist ja riesig.
War vielleicht die Hoffnung.
Ist die Bahn so ein bisschen sinnbildlich auch dafür, dass dieses Land feststeckt in vielen Dingen und nicht vorankommt?
Ja, die Bahn ist ja eine Geschichte, da könnte man 5 Podcasts aufnehmen. Die Bahn ist ja ein einzigartiges Drama, das hat aber auch schon weit vor den Tagen von Olaf Scholz und auch schon weit vor den Tagen von Angela Merkel begonnen. 2006 war übrigens eines der großen Lobhudeleien auf das Land, dass die Bahn so sauber und pünktlich ist. Da ging es noch. Nur wenn man natürlich die Infrastruktur über Jahrzehnte verkommen lässt, und die Bahn zu einem renditeoptimierten Börsenkandidaten macht, ja, dann darf man sich auch nicht wundern. Da ist extrem viel schiefgelaufen. Und um das wieder zu reparieren, wird man so viele Jahre brauchen, dass wir vielleicht beim nächsten Turnier ein bisschen besser dastehen. Aber insgesamt muss man sagen, sollte man sich dieses kritische Echo aus dem Ausland mal ganz genau angucken. Ich glaube schon, dass wir sehr selbstkritisch sind. Das ist auch gut, denn an Selbstkritik kann man auch wachsen. Aber wenn ich mir zum Beispiel auch den Spott über Gelsenkirchen angucke oder noch mehr die unhaltbaren Zustände im Frankfurter Bahnhofsviertel, dann muss man ganz klar sagen, da ist auch ein bisschen was aus dem Ruder gelaufen. Und weil wir vorhin über Leistung sprachen, in diesem Land ist es derzeit schon so, dass Leistung nicht mehr viel zählt, dass jeder glaubt irgendwie, der Staat ist nur dazu da, ihm ein schönes Leben zu bereiten. Wenn man jung ist, soll er Bürgergeld bezahlen oder wenn man quasi studiert, erstmal üppig mit BAföG versorgen, dann am besten Bürgergeld und dann noch früh in Rente gehen und eine hohe Rente auszahlen. Das ist aber ein falsches Staatsverständnis, denn der Staat sind wir ja alle und ein Gemeinwesen kann nur funktionieren, wenn nicht jeder guckt, was kann ich als Optimum rausnehmen, sondern auch, was muss ich eigentlich reingeben? Und da ist, glaube ich, in den letzten 25 Jahren echt extrem viel schiefgelaufen. Ich würde so sagen, eigentlich so seit 2010, die letzten 15 Jahre ist da echt einiges in eine Unwucht geraten. Und bei diesen Dingen ist es ja so, wenn man jeden Tag hier lebt und es jeden Tag sieht, dann fällt es einem gar nicht auf. Wenn aber dann Gäste von außen, die seit langem nicht mehr da waren, kommen und sagen, das ist ja Verfall, dann sollten wir da ganz genau hinhören, denn wir sind blind für diesen Verfall und die ausländischen Gäste haben ein deutlich schärferes Sensorium, weil sie es mit ihrem letzten Deutschlandbesuch vergleichen. Und das ist dann wirklich Aufgabe für alle gesellschaftlichen Gruppen und für alle Parteien, sich kritisch zu hinterfragen, was sich eigentlich ändern muss.
Ich gebe dir da recht, vor allem wenn man sich überlegt, dass viele von diesen Fußballfans das letzte Mal sicherlich 2006 da waren. Ich erinnere mich an das Motto von 2006. Ich weiß das Motto aus diesem Jahr übrigens nicht, aber 2006 war es, erinnerst du dich?
Die Welt zu Gast bei Freunden.
Die Welt zu Gast bei Freunden, was ja auch nachgewirkt hat, ein freundliches Deutschland, was unser Image über Jahre verbessert hat, aber was ja auch dafür gesorgt hat, dass viele Menschen gesagt haben, dieses Land funktioniert, die deutsche Effizienz, die deutsche Pünktlichkeit.
Und na gut, jetzt täusche ich da nicht. Es gab noch irgendwie 2021 das Buch eines britischen Journalisten. Ich glaube, es wurde kein Erfolg, warum Deutschland es besser macht. Der also noch in diesem Jahr nach den ersten Wochen der Corona-Pandemie deutlich aufgezeigt hat, dieses Land funktioniert besser als alle anderen. Also man sollte sich so ein bisschen mit den Superlativen hüten. Verfall ist ja ein Begriff, den ich selber eben gesagt habe, würde ich auch in Anführungsstriche setzen, aber wir sind auf jeden Fall in eine falsche Richtung unterwegs und wir sollten uns jetzt hüten, alles niederzumachen und alles schlecht zu reden, aber wir sollten uns verdammt nochmal auch hüten, alles gesund zu beten. Und da sollten wir unser Sensorium schärfen und sagen, was läuft verkehrt und was können wir ändern.
Darüber lass uns gerne kurz reden. Ich gucke ja gerne so amerikanische Talkshows und gucke mir da auch die Konservativen an und habe jetzt in letzter Zeit ein bisschen Daily Wire, Ben Shapiro geguckt und der sagt immer, Amerika ist kaputt, nichts funktioniert. Und wenn ich mir so ein bisschen das deutsche Pendant angucke, News, Julian Reichelt, der sagt das auch immer.
Ja, das solltest du nie angucken.
Und man kann sich das ja mal angucken, aber die Frage, ja, aber die ich mir stelle...
Aber das ist schon echt Borderline-Journalismus.
Die Frage, die ich mir da stelle, ist, ist es nicht schwierig, immer zu sagen, dieses Land funktioniert gar nicht mehr, weil ich glaube, so negativ ist es ja auch nicht. Also leben kann man hier ja noch. Deswegen vielleicht auch an dich die Frage, wie würdest du den Status von Deutschland derzeit beschreiben?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Land, was so ein bisschen den Kompass verloren hat. Ich glaube, das ist das Problem. Also ich habe ja gerade auch schon gesagt, ich würde auch davor warnen, alles schlecht zu reden. Da kann ich jedem nur mal empfehlen, er soll einfach mal einen sonnigen Tag nutzen, um die Alster gehen und dann nochmal sagen, ob dieses Land wirklich so furchtbar schlecht organisiert ist und furchtbar schrecklich ist. Ich glaube, da kommt er vielleicht auch zu etwas milderen Gedanken. Aber nochmal, auch nichts gesund beten. Wir sind in den letzten Jahren in eine falsche Richtung unterwegs gewesen. Und wir müssen, glaube ich, da den Kurs korrigieren. Und ob Berlin genug tut für die Kurskorrektur, wage ich zu bezweifeln. Das zeigen ja auch die Wahlen. Inzwischen ist ja vielen Menschen aufgefallen, was schiefläuft. Also das Thema Bahn ist ja, muss man sagen, bis vor 3-4 Jahren kaum diskutiert worden. Man hat es einfach hingenommen, als sei es Gott gegeben. Nein, es war politisch so gewollt. Die Frage der Migration, die Probleme, die wir jetzt diskutieren. Seit 2015 gibt es keine vernünftige Debatte. Es gibt Hetzer, die irgendwie nur zuspitzen. Und es gibt irgendwie die Refugees Welcome, die alle Probleme unter den Teppich kehren. Das heißt, wir haben in den letzten Jahren auch verhindert, die wirklich wichtigen Fragen zu stellen. Das sage ich auch ganz selbstkritisch als Journalist. Und da müssen wir hinkommen, dass wir gemeinsam wieder in einem guten Ton, in einem fairen Dialog diskutieren, was können wir tun, damit dieses Land besser wird und besser funktioniert.
Lass uns zum Schluss nochmal auf die Leistung blicken. Es gibt gerade den aktuellen Fall von SAP, dem wertvollsten Unternehmen Deutschlands, die ja ein paar Leuten anbieten wollten, geht doch in Frührente, wir wollen ein paar Stellen abbauen. Und dann haben sie leider feststellen müssen, es wollten so viele Menschen gehen und so viele Menschen in Frührente, dass sie dann sagen mussten, nee, es können nicht alle. Was ist denn die Lösung für sowas? Ist es die Wehrpflicht? Ist es das Pflichtjahr? Sind es Schuluniformen? Was ist die Lösung? Ich habe immer das Gefühl, die Lösungen, die von den Parteien kommen, sind so ein bisschen ja früher. Wir nehmen das von früher, das wird schon schiefgehen.
Naja, wir hatten ja, zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, in den letzten Jahrzehnten keine Schuluniform. Ich glaube, die hatten wir nicht mal im dritten Reihe, das weiß ich nicht. Aber davon mal abgesehen, mit Schuluniform wirst du es nicht lösen, aber mit der Debatte darüber kommst du vielleicht ein bisschen näher hin. Also ich finde es hochinteressant, die Debatte über die Wehrpflicht oder nennen wir es soziales Pflichtjahr. Wir haben ja sowieso irgendwie in einer einzigartigen Schnapsidee erstmal das Abitur nach 12 Jahren eingeführt, was dann die Jugendlichen irgendwie so fertig macht, dass sie erstmal ein Jahr chillen müssen, wo letztlich keiner was gewonnen hat, weder das Bildungssystem noch die Jugendlichen noch auch das Wirtschaftssystem. Und wir müssen, glaube ich, dahin kommen, dass wir wieder ein bisschen mehr begreifen, was ich vorhin ja auch versucht habe deutlich zu machen. Es geht nicht nur um Nehmen, sondern es geht auch um Geben. Man muss es nicht so groß wie John F. Kennedy, irgendwie frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern frage, was du für dein Land tun kannst. Aber ein bisschen ist das schon drin und dran. Und es hat keinem geschadet. Ich habe irgendwie 20 Monate Zivildienst gemacht und es hat mir verdammt nochmal nicht geschadet. Wir haben auch schon an dieser Stelle drüber gesprochen. Und da können wir auch hinkommen. Und dass dann eine Partei wie die FDP sich da mit Händen und Füßen gegen wehrt, zeigt nur, dass es in großen Bereichen der Politik noch nicht angekommen ist, dass man auch den Leuten was abverlangen kann. Wir haben ja in den letzten Jahren auch wie haben wir unsere Kanzlerin genannt? Mutti. Das zeigt ja die totale Infantilisierung und auch das Delegieren von allem an die Politik. Das heißt, wir müssen nicht mehr entscheiden, Mutti entscheidet für uns. Und das ist eines unserer Probleme. Wir müssen wieder selbst entscheiden und auch selbst bereit sein, Verantwortung zu übernehmen. Und das heißt auch in einem funktionierenden Gemeinwesen, dass ich selber Arbeitskraft, Engagement und auch zum Beispiel Steuergeld einbringe. Da könnten wir jetzt auf Cum-Ex kommen. Da meinten ja auch offenbar einige Besserverdiener, sie sind nicht gefragt. Das ist also insgesamt eine Ego-Gesellschaft, die alle Verantwortung ablehnt und abgibt, und da müssen wir schnell wieder zurück.
Ich gebe dir da recht, also man muss ja nur mal in die Vereine und Verbände gucken, man muss ja nur mal darauf gucken, dass es die ersten Diskussionen gibt, dass es eine sogenannte Pflichtfeuerwehr gibt. Das heißt, Menschen werden gezogen und du musst jetzt Feuerwehrmann sein, weil es nicht mehr...
Ja, wenn es freiwillig nicht geht,
genau,
geht.
Genau, ja. Es gibt nicht mehr genug Menschen, die etwas für dieses Land tun. Also, habe ich dich richtig verstanden, würdest du sagen, eine Wehrpflicht oder ein Sozialdienst oder ein Dienst?
Ja, sofort. Also ich habe da schon vor Jahren für plädiert. Da war ich, glaube ich, neben Frau Kramp-Karrenbauer der Einzige, der dafür war. Und wie man das ausgestaltet, muss man sehen. Aber überhaupt die Idee zu haben, das sei also Unrecht, Menschen, Bürger eines Landes zu ziehen. Ich meine, wir haben ständig Ansprüche. Wir haben als Bürger Ansprüche, dass er uns ein Bildungssystem zur Verfügung stellt, dass er uns Sicherheit zur Verfügung stellt, dass er uns auch im Zweifelsfall rausboxt. Denken wir doch dran, als wir Millionen oder Hunderttausende von Urlaubern während Corona zurückholen mussten. Das musste der Staat machen. Wir haben immer Ansprüche. Aber welche Bereitschaft bringen wir mit, dass also auch dieser Staat funktioniert? Und diese Frage, darüber könnte man noch Stunden reden.
Aber ich würde sagen, wir reden jetzt oder stellen noch am Ende eine wichtige Frage. Matthias, wer wird Europameister?
Naja, wenn mein Lieblingsendspiel Deutschland gegen Österreich kommt, wird es Deutschland. Ich fürchte aber, dass im Viertelfinale Spanien gewinnt und dann wird Spanien Europameister.
Wir sind sehr gespannt. Wir müssen hier an dieser Stelle leider noch etwas verkünden. Und zwar hattest du heute die große Ehre, mit mir meinen letzten Podcast beim Abendblatt zu begleiten. Ich verlasse das Abendblatt, ich gehe wieder zum Radio. Es hat mir mit dir extrem viel Spaß gemacht, vor allem, weil du zu jedem Thema was sagen kannst und konntest, Matthias. Ich hoffe, die drei Umschläge bleiben, aber ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und ich verabschiede mich und würde sagen, Deutschland wird Europameister. Und deswegen vielen Dank, Matthias Icken, und liebe Podcast-Freunde, bis irgendwann.
Und dir alles Gute beim Radio.
So, und jetzt erstmal durchatmen. Das waren natürlich sehr viele Informationen zu schwierigen Themen, über die man sicherlich auch, und hier ist sachlich das Stichwort, diskutieren kann. Das können Sie übrigens gerne unter Moin Hamburg in einem Wort, moinhamburg@abendblatt.de tun. Vielen Dank für alle, die durchgehalten haben. Wir waren jetzt immerhin 2 Stunden zusammen. Vielleicht in einem Rutsch, vielleicht auch mit Unterbrechung. Und jetzt heißt es Abschied nehmen. Und damit ist auch die Zeit gekommen, um Danke zu sagen. Danke an das Hamburger Abendblatt, an meine Kolleginnen und Kollegen für all ihre Expertise, Zeit und ihre Lust auf Podcasts. Danke an unser Podcast-Team, an Heike, Marlena, Carmen, Emily, Thomas und Marvin für die vielen Stunden, die wir zusammen verbracht haben und für das tolle Projekt, was wir gemeinsam geschaffen haben. Danke natürlich auch an Sie, liebe Podcast-Freunde, fürs Zuhören, fürs Diskutieren, für all das Lob, die Kritik. Und zu guter Letzt geht ein besonderer Dank an Marcel Becker, der mir diese tolle Möglichkeit gegeben hat, der an mich geglaubt hat und ohne den es diesen Podcast nicht geben würde. Für mich bist du, lieber Marcel, weiterhin der beste Moderator Hamburgs und inzwischen, das freut mich auch sehr und macht mich stolz, ein guter Freund. Danke für alles. Am Freitag gibt es die nächste Folge Hamburg am Morgen mit der zweiten Bürgermeisterin Katharina Fegebank. Auf mich müssen Sie ab jetzt verzichten. Wir hören uns also erstmal nicht wieder. Mein Name ist Sebastian Günther und hiermit verabschiede ich mich von Ihnen. Machen Sie es gut und bye bye.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.